Mein Thema wird sein, ganz komisch, aber Tod und Geburt einer Vision. Das ist für die Mütter. Mütter erleben beides, Tod und Geburt, aber ich fange mit dem Tod an und dann die Geburt einer Vision. Dann lade ich ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich ein gutes Thema schon auf Pfingsten zu, brennendes Christentum. Christen, die brennen. Ich möchte euch einladen, mit mir Lukas Evangelium Kapitel 5 aufzuschlagen. Da ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Stell mal vor, das passiert hier. Plötzlich geht Putz runter. Haben wir ja schon mal gehabt, als die Kirche noch nicht renoviert war. Und wenn schon ein bisschen Staub ist, aber plötzlich geht die Decke, öffnet sich eine Decke und da wird ein Kranker runtergelassen. Und das ist die Geschichte, die wir hier uns heute Abend anschauen möchten. Mein Thema ist, bring sie zu Jesus. Wen auch immer und was es auch immer ist. Wir wollen die Menschen zu Jesus bringen, wir wollen die Nöte zu Jesus bringen, wir wollen uns selbst zu Jesus bringen. Bringen sie zu Jesus. Dazu lese ich Lukas Kapitel 5, Vers 17 und folgende Verse. Lukas 5, Vers 17 und folgende Verse. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren alle aus den Dörfern Galiläas und Judäas und Jerusalems rausgekommen. Und die Kraft, und jetzt ist interessant, und die Kraft des Herrn drängte ihn dazu zu heilen. Jesus wurde von der Kraft Gottes gedrängt zu heilen. Aber wer saß da? Pharisäer und Schriftgelehrten, und die blockierten den Zugang zu Jesus. Aber der Geist Gottes drängte Jesus zu heilen. Jesus konnte nicht heilen, es sei denn, er wurde vorher gedrängt vom Heiligen Geist. Alles, was wir tun, muss vom Heiligen Geist gedrängt werden. Wir müssen unter dem Druck des Heiligen Geistes sein. Der Geist des Herrn drängte ihn. Du kannst dem Teufel nur erfolgreich widerstehen, wenn der Heilige Geist in dir ist. Jesus, voll Heiligen Geistes, war in der Wüste, wurde versucht und hat den Teufel besiegt. Jesus heilte voll Heiligen Geistes. Ohne Heiligen Geist können wir nicht heilen. Das ist auch ein Stück Vorbereitung für Pfingsten. Also ich möchte euch also hier diese Botschaft mitbringen oder weitergeben, damit wir vorbereitet sind für Pfingsten. Ohne den Heiligen Geist, ohne der Salbung läuft nichts. Wir können nicht einmal richtig Geld geben, so Opfer bringen. Weißt du, wenn der Geist Gottes dich nicht drängt, wirst du an deinem Platz bleiben, wirst dich nicht bewegen, wirst du gar nichts tun. Aber wenn der Geist Gottes dich drängt, dann muss man dich bremsen. Langsam, Vorsicht, zuerst wollen wir noch beten drüber. Und so weiter. Du wirst auch Gottesdienstbesuch. Weißt du, wenn der Heilige Geist einen Menschen nicht drängt, die Menschen gehen nicht in die Kirche. Die haben dort nichts verloren und suchen dort auch nichts und finden dort auch nichts. Aber wenn der Geist Gottes einen drängt, dann ist der Weg... Da kann noch so weit sein, die kommen. Dann kann es noch so teuer sein, sie kommen. Da kann es noch so schwierig sein, noch so stürmisch sein, noch so schütten, noch so schneien, noch so regnen, sie kommen. Sie werden, kann niemand bremsen, wenn der Geist sie drängt. Hier, und die Kraft des Herrn drängte ihn. Andere Übersetzung sagt, der Geist des Herrn drängte ihn, um zu heilen. Und eigentlich im Original heißt es, um einen Menschen zu heilen. Nicht nur um zu heilen, sondern Jesus wurde gedrängt, um einen Menschen zu heilen. In dieser Situation ist es wichtig. Aber dieser eine kommt nicht durch. Dieser eine wurde verhindert. Und manchmal finden Massenveranstaltungen, Großveranstaltungen statt. Und da sind große Massen da, große Aufläufe. Und Jesus kommt wegen einem einzigen Menschen in einem Gottesdienst. Diese Geschichte findet für einen einzigen Menschen statt. Auch dieser Gottesdienst heute Abend. Vielleicht für die anderen nicht. Aber irgendjemand ist hier, der braucht es. Und dem wird es auch was bringen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare, Lukas 5, auf einer Tragbare. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen, weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach. Und ich darf euch eines sagen, wenn man im Orient einmal war und mal die Häuser im Orient kennt, die konnten auch nicht die Hintertreppe benutzen oder die Stegleiter benutzen zum Dach. Die mussten von einem Dach zum anderen gehen. Die sind also von mehrere Dächer sind sie überstiegen. Denn das Haus war umlagert von Menschen. Also auch nicht die Notleiter konnten sie benutzen, denn die war unzugänglich. Die Leute bedrängten Jesus und sie mussten von Dach zu Dach gehen und dann den einen Mann dorthin bringen, wo er hingehört. Da deckten sie die Ziegel ab und ließen ihn auf einer Tragbare in der Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagt er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Interessant, wie die Heilung vonstatten geht. Hier wird uns auch das Prinzip Gottes, was ist wichtiger, Heilung oder Sündenvergebung, Errettung oder Sündenvergebung. Zuerst ist das Wichtigste im Leben ist Sündenvergebung, Wiedergeburt, neues Leben aus Gott, die neue Schöpfung und dann erst Heilung. Deshalb Jesus sagt, die sind deine Sünden vergeben. Da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus aber merkte, dass sie, was sie dachten und sagte zu ihnen, was habt ihr für Gedanken in eurer Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass das Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor den Augen auf. Er nahm die Tragbare auf der er gelegen hatte, und ging heim. Gott lobend und preisend. Und da gerieten alle außer sich. Sie priesen und sagten voller Furcht, heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen. Und das wünsche ich mir heute Abend, dass du Unglaubliches hörst, Unglaubliches siehst, Unglaubliches riechst, Unglaubliches erlebst. Etwas Unglaubliches. Das kannst du vielleicht nicht fassen, aber der Heilige Geist kann dir helfen, dass du es erlebst. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend unmögliche Dinge, übernatürliche Dinge vermitteln möchtest für unser geistliches Leben, und hilf, dass wir einfach dein Wort verstehen und dass wir in die Tiefen des Wortes Gottes hineindringen heute Abend. Nicht nur die Geschichte an der Oberfläche anschauen, sondern auch den Tiefgang bekommen. Segne uns heute Abend ganz besonders. Du weißt, was jeder Einzelne braucht, und du weißt, wie wir die Menschen, wie wir uns selbst zu dir hinbringen können. Danke, Jesus. Amen. Die Kraft Gottes trieb ihn, um zu heilen. Also, Kraft Gottes. Pfingsten. Ihr sollt Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Jesus wurde getrieben zum Heilen. Zu was bist du getrieben worden? Welche Kraft treibt dich? Hast du, was für ein Motor steht dahinter? Was für Power steht dahinter? Diese Versammlung hier. Ich weiß nicht, wer die zusammengebracht hat. Ich würde sagen, die Massen hat der Teufel hergeholt. Die Massen, die, weißt du, der Teufel treibt auch seine Leute. Geht hin, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr Neugierige. Hier, die waren neugierig alle. Und die saßen alle, es gibt eine alte Luther-Übersetzung, die dabei saßen, die Beisitzer. Die hockten und ließen den, der hindurch wollte, nicht durchgehen. Manchmal können fromme, religiöse Menschen Blockaden sein, blockieren andere, stehen anderen im Weg. Und deshalb, die müssen genauso weggerollt werden wie der Grabesstein von der Grabestür. Die müssen auch purzeln und fallen. Die stehen manchmal im Weg, dass die nicht durchsehen können, dass sie nicht durchkommen, dass es ihnen schwerfällt zu glauben. Wenn der in die Kirche hingeht, da will ich nicht hin. Oft sind es Kleinigkeiten, aber bei diesen Kleinigkeiten scheitert es. Ich habe in Süddeutschland, in Eppingen, das ist bei Heilbronn, eine kleine Gruppe gehabt, und ich lade Leute auf der Straße ein. Und plötzlich gebe ich so einen Zettel jemand, einen älteren Herrn, so über 60, und dann sage ich, ich möchte ganz herzlich einladen zum Evangeliumstreff. So hieß unsere Gemeinde dort. Und dann sagt er, wer kommt alles zu Ihnen? Und dann sage ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie jemanden. Kommt der und der dorthin? Und dann sage ich, ja, und seine ganze Familie. Wenn der dorthin geht, ich will dort nicht hin. Also brauchen Sie mich nicht einladen, gib mir auch sogar die Einladung zurück. Er möchte nicht dorthin, wo der ist. So, und dann sage ich, tut mir leid, aber das würde mich schon interessieren. Warum wollen Sie nicht hin in diesem Gottesdienst? Wie heißen Sie wenigstens? Gar nicht wichtig, wenn der da ist, ich will nicht dorthin. Und das hat mich interessiert, dann habe ich seinen Namen aufgeschrieben, und abends, bevor ich anfing zu predigen, habe ich diesen Bruder mir vorgeholt, habe gesagt, sag mal, kennst du? Ja, wir wohnten zusammen, waren Nachbarskinder, haben zusammen gespielt und so weiter und so weiter. Aber weißt du, es ist ganz was Merkwürdiges. Immer wo ich bin, oder wo, wenn er da ist, wenn ich irgendwo hingehe in eine Versammlung, eine Gemeinde, ständig wechselt er die Gemeinden und geht von mir fort, will mit mir nichts zu tun haben. Dann habe ich gesagt, du kennst diesen Mann. Ich denke, das ist so wichtig, dass du mit diesem Mann sprichst. Und dann hat sich so eingefädelt, dass er ein Gespräch mal da zustande kam. Und weißt du, um was es ging? Um 60 Pfennig. Der ging mal in der Apotheke und wurde den übers Ohr gehauen für 60 Pfennig. Für 60 Pfennig. Und fast 40 Jahre lang gehen die Herren aus dem Weg einander. Der hat mich betrogen um 60 Pfennig. Aus diesen 60 Pfennig sind fast 40 Jahre geworden, wo die gemieden haben. Du siehst also Kleinigkeiten, Steine des Anstoßes. Irgendwo, du fragst dich, warum kommt der nicht in die Gemeinde? Warum will der nicht hier zur Nazarethkirche kommen? Wenn der dahin geht, will ich nicht dorthin gehen. Da ist vielleicht irgendwo was vorgefallen. Vielleicht irgendwo eine Geschichte zwischen dir und dieser Person. Deshalb die Steine des Anschlusses. Vielleicht muss Gott Umwege benutzen, um dahin zu kommen. Nur nebenbei. Hier, Jesus kommt für einen einzigen Menschen. Der Geist des Herrn trieb ihn zu diesem Gottesdienst, zu dieser Versammlung in diesem Haus hier. Extra in diesem Haus eine besondere Versammlung. Viele wundern sich, dass nichts passiert. Nichts geschehen, weil die betreffende Person vielleicht, die Gott wollte, dass sie da ist, nicht da war. Es könnte in unseren Gottesdiensten viel mehr passieren, wenn die vom Geist Gottes gezogen sind, die zu Hause von einer Seite auf die andere sich wälzen und nicht weiter wissen und gezogen werden vom Geist Gottes, aber die kommen nicht. Manchmal bereite ich mich auf eine Predigt vor und sage, mein Gott, und stehe vorne und muss dann meinen Text ändern, meine Gedanken ändern. Und ich habe mich so viel Mühe gemacht. Den ganzen Tag bin ich gesessen, drüber gebrütet und so weiter. Und dann stehe ich vorne und dergleichen. Und hinterher habe ich oft gemerkt, Gott hat bestimmte Leute mit bestimmten Problemen. Einen Tag später erfahre ich, da ruft mich jemand am Telefon, ich habe ein Problem. Aber dann sage ich, ja, war es nicht im Gottesdienst. Gestern wollte ich darüber predigen. Und wahrscheinlich war die Predigt für dich gestern Abend. Aber du warst nicht da. Muss ich dir vielleicht heute nochmals predigen? Und ich habe mal einmal in Heilbronn einen Fall gehabt. Ich habe eine ganze Woche eine einzige Predigt, immer wieder die gleiche Predigt gepredigt. Dass ich mir selber schon schlecht vorkam. Hast du kein anderes Wort, hast du keine anderen Gedanken, die gleiche Bibelschall, die gleichen Gedanken. Weil die Person immer wieder, der Heilige Geist auf die Person gewartet hat, bis diese Person kam und das hörte. Bring sie zu Jesus, diese Menschen. Lass sie zu Jesus kommen. Die Menschen sollen zu Jesus kommen, genötigt werden, um durchzukommen zu Jesus. Und leg sie zu Füßen Jesu. So viele Menschen, die bringen andere vielleicht hier, wir sind ja Evangelisation, wir wollen evangelisieren, bringen sie zu Jesus und dann bereden sie und beschwätzen sie und so weiter. Lass doch Jesus, er ist der Arzt. Wenn du jemanden jetzt ins Krankenhaus bringst, der Notarzt, der muss nur einpacken, dich richtig aufs Bett legen und dann dem Arzt. Und der Arzt wird schon sagen, um was es geht, was getan wird. Du musst also nicht erklären, auf den ganzen Weg, den ganzen Heilsweg erklären, die Erlösung, wie das vonstatten ging, sogar die Himmelfahrt noch dem Mann beibringen. Die braucht er noch gar nicht. Es ist schon gut, wie du das gemacht hast, also deine Mutter, also deine Mutter gewesen. Aber weißt du, wir sollen auch den Herrn arbeiten lassen und nicht dem Herrn vorweggreifen. Wir denken manchmal, wir müssen Gott nachhelfen. Da könnte was passen, wenn der jetzt schon drauf ist. Ein Angler, weißt du, was ein Angler macht? Er lässt den Fisch anbeißen und dann lässt er mal ein bisschen ziehen. So, er weiß, er ist dran. Nur ein bisschen anziehen, lass ihn mal ein bisschen spazieren, nur ein bisschen spielen mit dem Regenwurm oder mit dem Haken. Ein bisschen spielen. Wir sollten den Menschen die Freiheit lassen und nicht alles auf einmal erreichen wollen. Wir sind manchmal zu kompakt. Lass Jesus dran arbeiten. Bring sie zu Jesus. Das ist die Adresse. Das ist die Adresse für unser Leben. Es ist so ganz arg wichtig, die Menschen zu Jesus bringen. Diese vier Männer, was glaubt ihr, wer diese vier Männer waren, wie sie geheißen haben? Diese vier Männer, die den lahmen, gelähmten zu Jesus brachten. Und ich darf dir sagen, wer diese Männer waren, damit, und dann verstehst du auch ganz einfach, wie man Menschen zu Jesus bringt. Es war Matthäus, es war Markus, es war Lukas und es war Johannes. Diese vier brachten den Menschen, den Gelähmten zu Jesus. Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Alle an vier Ecken, die vier Evangelisten. Die brachten diesen Gelähmten zu Jesus. Und wenn du die Evangelisten lesen, die sprechen nicht von sich selbst. Auch Johannes nicht. Und Matthäus auch nicht. Er sogar erwähnt seinen Namen nicht. Und Johannes, der Jüngling, spricht. Sie bringen sich nicht im Vordergrund, sie drängen sich nicht im Vordergrund, sie nehmen sich nicht wichtig. Diese vier Männer, der Name ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, wir bringen den Mann oder die Frau zu Jesus. Sie verstehen Jesus. Bring sie zu Jesus. Kranken, die Schwachen, die Versager, die Gestressten, die Gescheiterten. Bring sie zu Jesus. Einfach sagen, du, ich habe da eine Adresse. Hier eine Visitenkarte. Ruf doch mal an. Einfach Jesus. Frag mal Jesus. Wir sollten so viel Freiheit und so viel Vertrauen haben, Jesus wird schon recht machen. Nicht nur der Heilige Geist, der Herr. Warum konnten wir nicht austreiben, diesen Dämon, haben die Jünger einmal gefragt. Sie waren nicht Jesus. Jesus trieb die Dämonen mit Worte aus. Wir sollten Jesus viel mehr zutrauen. Wer weiß es? Wir denken manchmal, ich muss dem lieben Gott nachhelfen. Gott braucht keinen Nachhilfeunterricht. Gott braucht keine Nachhilfe von uns. Er ist stark genug. Lass den Herrn dran. Lass vom Zoo den Löwen hier mal raus aus dem Käfig. Und du wirst sehen, wie die Berliner rennen. Die steigen auf die Bäume. Oder Lichtmasten. Oder was sie auch machen. Die bringen sich in Sicherheit. Da musst du nicht du musst nicht den Löwen verteidigen. So ist auch Jesus. Du musst Jesus nicht verteidigen. Wir glauben manchmal, wir müssen ja ganz nah bei Jesus sein. So, ich kann mir vorstellen, das Bild hier bei Jesus, da, wo er dort gepredigt hat, sie drängen sich alle ganz nah zu Jesus, wie Maria, zu den Füßen Jesu. Manchmal sitzen Fromme direkt vor die Füße Jesu und Jesus kann den, den er heilen möchte, nicht heilen, weil die Maria zu nah an Jesus ist. In aller Liebe, Gott segne Maria. Aber die Maria sitzt zu nah an Jesus. Wo ist da der Platz für den Gelähmten? Die Maria sitzt da und die Martha daneben und all diese heiligen Frauen und heilige Männer, die Apostel. Und die sind oft die verhindern, dass Menschen nicht zu Jesus kommen. Gerade die Heiligen, nicht die Unheiligen, die Heiligen. Die Mütter kommen mit ihren Kindern und die Mütter wollen ihre Kinder segnen lassen. Was machen die frommen, lieben Brüder, die Apostel in Christus? Och, belästigt doch den Heiland nicht mit diesem Kindergeschrei. Aber der Herr Jesus, er nahm die Kinder, er herzte und er segnete sie. Mit diesem Kindergeschrei. Oder dieser blinde Bartimäus, was macht der liebe Petrus? Pff, hör doch auf da, mit diesem Geschrei. Und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich. Der lässt sich nicht abhalten. Du siehst also, die Menschen, gerade die Frommen sind die Schlimmsten, die fromme Feuerwehr. Die Frommen sind die Schlimmsten, die versuchen, wenn ein Mensch um Hilfe schreit, um Gnade schreit, um Erbarmen schreit, um Heilung schreit, was versuchen die Frommen? Hör doch jetzt auf, warte bis der Pastor für die Kranke betet. Anstatt den jetzt zu schnappen, in den Nebenraum zu gehen, komm, jetzt wenn du Fieber hast, komm, wir beten jetzt mit dir durch, damit die Kopfschmerzen vorbeigehen. Oft ist so, wir sind nicht sensibel für die Nöte der Menschen. Und Gott möchte uns sensibel machen für die Nöte der Menschen. Da ist für den einen Gelähmten findet eine Versammlung statt. Für diesen einen. Denn die Bibel, wenn ich aufmerksam Originaltexte studiere, da heißt es, wegen einem Kranken wurde Jesus vom Geist Gottes getrieben, dort zu heilen. Nur wegen diesem einen. War gekommen. Und natürlich haben die anderen auch profitiert, aber der eine, der bestimmt war. Es geht um den vom Geist Gottes geleiteten Dienst. Auch der geistgeleitete Gottesdienst ist so wichtig, dass wir wirklich Platz machen für das, was Gott heute Abend mit jedem Einzelnen vorhat. Dass wir immer fragen, nicht nur, was soll der Pastor predigen, sondern was für einen Teil habe ich im Reich Gottes? Vielleicht muss ich auf die Seite gehen, damit andere durchgehen können. Schau mal vor, da stehen so ein paar korpulente, starke Männer, die lassen da niemand durch und blockieren und sagen, nein, du kommst hier nicht durch. Wir wollen gesegnet werden. Wir wollen den Herrn erleben. Wir wollen die Herrlichkeit des Herrn haben. Egoismus ist im Volk Gottes eine ganz, ganz schlimm verbreitete Krankheit. Egoismus. Ich, oh Herr. Und dann stehen sie am Kreuz und die anderen möchten zum Kreuz und das Kreuz berühren und kommen nicht zum Kreuz durch, weil alles ums Kreuz wollen. Wenn du gesegnet worden bist, auf die Seite, jetzt kommt der Nächste bitte. In der Bibel heißt es, wenn wir zum Abendmahl gehen, in Korinth, die Charismatiker haben ein ganz schlimmes Problem. Die sind Egoisten. Immer ich. Oh Herr, ich. Und nur ich. Charismatiker haben ein Problem. Der Paulus muss da einen Brief schreiben an die Korinther. Wartet, wenn ihr zum Abendmahl geht. Einer auf den anderen. Schön anstellen. Alle kommen dran. Der Herr hat für alle was. Schön aufeinander zu warten. Sind wir sensibel genug für die Nöte anderen? Diese vier Freunde, sie brachten zu Jesus. Die haben nicht an sich gedacht. Die haben sich nicht so wichtig genommen. Sie haben sich nicht so wichtig genommen. Und sie wussten, nicht wir Jesus kann hier helfen. Jesus ist die Lösung. Jesus ist die Antwort. Und wir verschwenden nicht unsere Zeit jetzt nur, indem wir versuchen jetzt zum Doktern zu verbinden, mit ihm zu beten. Die hätten, diese vier Freunde, diese vier Evangelisten, hätten mit dem Kranken beten können. Das hätten sie bestimmt. Jesus hat Vollmacht gegeben. 2 und 2, da waren jetzt schon 4. Doppelt so viel. Aber sie haben das nicht getan, sondern sie haben zu Jesus gebracht. Wenn wir mit Menschen beten, die große Frage ist, beten wir für uns in unserer Kraft oder in der überlassen wir Jesus, dass seine Kraft die Menschen heilt? Wir können keinen Dämon austreiben, aber er kann's. Menschen können Dämonen nicht vertreiben, er vertreibt mit einem einzigen Wort. Wir können niemand von einem Fluch lösen, aber er. Deshalb ist so wichtig, wir sollten die Menschen schnappen und sie zu Jesus bringen. Und nicht selber rumdoktern. Es wird so viel in christlichen Kreisen herumgedoktert. Deshalb diese ganzen Missbildungen und Verstümmelungen in christlichen Kreisen. Ich befreie dich, ich löse dich, ich mache das. Gewiss, wie sind die Werkzeuge, die Gott benutzt? Wie sind die Krankenträger, Lastenträger? Wir sind diejenigen, die die Menschen zu Jesus nehmen. Wir sollten eigentlich unsere wahre Berufung erkennen. Wir sollten nur erkennen, ich nehme diesen Mann und ich bringe zu Jesus. Ich nehme diese Gebete und ich trage sie auf dem Dach oder unterm Kirchturm. Das ist alles, was ich tun kann. Wir bringen diese Gebete nach vorne, wir halten es vor dem Herrn hoch. Das ist alles, was wir tun können. Wir können nicht diese Gebete beantworten. Ist auch nicht unser Auftrag. Und wir greifen ein fremdes Amt. Ich habe ein Amt zu empfangen und Jesus hat das Amt zum Heilen. Der Geist trieb ihn. Er kam in der Geisteskraft. Wir können den Menschen die Sünden nicht vergeben. Er kann's. Aber wir können sagen, komm her zu Jesus. Wir werden jetzt auf die Knie gehen miteinander. Du und ich. Ich bete vor, du betest nach und wir machen zusammen. Und irgendwie schaffen wir es. Oder wir können niemand reinigen von Aussatz oder und dergleichen. Wir können auch den Menschen nicht helfen, wieder gut zu machen, ihre Vergangenheit auszulöschen, ihre alten Dinge zu vergessen und so weiter. Wir können niemanden befreien, wir können niemanden trösten, wir können das nicht. Wir sollten erkennen, dass wir begrenzt sind. Aber was wir können, das sollten wir gut machen. Wir können die Menschen zu Jesus bringen. Das sollten wir mit Vergnügen tun. Und die Menschen versuchen, an Jesus anzuketten. Zuerst einmal ist, bevor die Menschen Jesus kennenlernen, müssen sie dich und mich kennenlernen. Müssen wissen die Leute vom Leopoldplatz, wer das sind. So, bevor sie Jesus kennenlernen, müssen sie uns kennenlernen. Aber dann muss der Moment kommen, wo die Menschen von dir wegschauen und auf Jesus blicken. Wo sie nicht mehr sich an Menschen halten. Oh, Pastor, mal betest du für mich. Die sollen selber beten lernen. Oder, könnte ich nicht ein Wort vom Herrn, kannst du mir nicht ein Wort des Herrn geben? Ich kann dir ein Wort vom Herrn geben, aber du solltest, der Moment müsste kommen, wo du es am Schluss nachher selber lauter Worte Gottes bekommst. Aber wir müssen zuerst mal den Anfang machen, den Anstoß, das ist da. Aber dann, ich bin nicht Prophet, ich bin kein Heiler, ich bin kein Evangelist, ich bin gar nichts. Ich bin nur ein Diener Gottes, ein Werkzeug Gottes, der Gottes Geschäft macht. Die meisten Menschen, vor allem Christen, Gott gebraucht sie, und dann stehen sie im Weg dem Herrn. Eine Tragödie. Warum? Weil sie nicht rechtzeitig, wie beim Fußball, weil sie den Ball nicht abgeben. Die denken, sie müssen vom Anstoß bis zum Tor immer am Ball bleiben. Immer am Ball bleiben. Und das ist eine Tragödie, weil wir immer am Ball bleiben möchten. Wir möchten immer gesegnet sein. Wir möchten immer gebraucht werden. Weißt du, im christlichen Leben gehört auch eine Phase, wo du zuschaust, wo du mal außen stehst und die anderen spielen lässt und wo du nicht immer am Ball bist und nicht immer in der Herrlichkeit bist. Ich denke, es ist so wichtig, wenn wir einen Dienst im Reich Gottes haben, am Mischpult oder sonst wo, dass wir nicht die Augen zumachen und wenn ein Pastor macht drauf, versteht, was machen sie? Gar nichts, passiert gar nichts. Es ist so wichtig, dass wir, wenn wir Dienst haben, dass wir auch zuschauen, zuhören. Oder das kommen da so vier, die tragen da so einen Krüppel oder so Behinderten oder so einen Kranken. Jetzt gehen wir auf den, machen wir Platz. Aber nein, wir konzentrieren uns ganz auf den Herrn. Das haben die gemacht, die lieben Geschwister hier. Die haben sich auf den Herrn konzentriert. Und vor lauter Konzentration haben sie die Not und das Leid und die Krankheit des Armen nicht gesehen, weil sie sich so auf den Herrn konzentriert haben. Es ist so wichtig, dass du nicht nur auf den Herrn konzentrierst, sondern fragst, Herr, was ist jetzt mein Part? Du redest aber nicht nur immer gesegnet werden wollen. Also ich habe eines gelernt, dass ich auch mal nicht gesegnet werde, dass ich mal aus einem Gottesdienst nach Hause gehe und ich habe keinen Segen bekommen. Ist das schlimm? Ich war dabei. Einfach keinen Segen bekommen, keine Salbung bekommen, kein Wort bekommen, zu mir hat der Herr nicht geredet. So, was passiert? Denkt man ist abgefallen. Weißt du, es ist so wichtig. Auf der Bibelschule habe ich etwas gelernt für mein geistliches Leben. War ganz arg wichtig, was ich gelernt habe. Zu Hause, als ich noch so ein Einzelchrist war, auf meinem einsamen Posten, habe ich so viel Gebetserhörung erlebt. Ich habe meiner Frau geschrieben, meine Frau hat gedacht, ich bin ein Apostel. So eine Heilige, was ich alles mit Gott erlebe. Ich bete und empfange und ich erlebe, am laufenden Band erlebe ich was auf mit Gott. Jetzt bin ich in der Bibelschule. Nach 3 Wochen habe ich geglaubt, ich bin abgefallen. Ich erlebe gar nichts mehr. Keine Gebetserhörung, kein Wunder, Gott spricht nicht mehr zu mir. Ich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und bis ich gelernt habe, bis ich begriffen habe, wir erleben alles als Gruppe zusammen. Wir erleben alles als Gruppe zusammen. Nicht mehr einer, sondern die ganze Gruppe. Wir haben für ein krankes Mädchen gebetet, der hat Blutprobleme gehabt, wurde geheilt. Aber da war nicht der Einzelne, sondern alle miteinander. Und genau das ist, was die Gemeinde Jesu erlebt. Die Gemeinde Jesu, wenn wir in der richtigen Gemeinde sind, da bist nicht nur du im Mittelpunkt, sondern da ist die ganze Gemeinde. Die erlebt alles, der ganze Chor. Der erlebt es. Weißt du, das ist das Schöne, wie ein Mann hat in Jerusalem dort der Chor gesungen, bei der Tempel, weil wie ein Mann. Da kam nicht mehr der Einzelne raus, da war der Einzelne nicht mehr wichtig, obwohl der Einzelne gesegnet wurde, aber der Einzelne war nicht wichtig. Ich habe einfach lernen müssen in der Bibelschule und das war für mich schon eine harte Nuss. Weißt du, es ist so schön, einzeln Christus sein, an der Front zu stehen, dort zu kämpfen, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, aber dann in der Gemeinde, jetzt fahren wir nach... Die erleben das und ich erlebe nichts. Du darfst dich nicht ausschließen. Du bist ein Teil des Leibes Jesu. Die Bibel sagt, wenn einer sich freut, freuen sich alle. Wenn einer gesegnet wird, sind sie alle gesegnet. Wenn einer geheilt wird, sind sie alle geheilt. Deshalb die Heilung. Ich brauche nicht die Heilung, aber ich freue mich jedes Mal, wenn Menschen geheilt werden. Denn ich werde mitgeheilt, wenn die anderen auch geheilt werden. Ich werde mitgesegnet, wenn die anderen auch gesegnet werden. Ich werde geisterfüllt, wenn die anderen mit Geist erfüllt werden. Also, und der Herr redet, wenn er zu anderen redet. Also, ich muss mich nicht reinbringen. Weißt du, wenn wir begriffen haben, dass wir der Leib Jesu sind, dann wird der ganze Körper durchblutet und nicht nur eine einzige Zelle. Der ganze Körper wird gesegnet. Und wenn der ganze Leib herrlich gehalten wird oder wenn der Leib Jesu, die Gemeinde Jesu herrlich gehalten wird, dann bin ich auch herrlich gehalten. Und geht's dem Leib Jesu gut, geht's mir auch gut. Geht's dem Leib Jesu schlecht, geht's mir auch schlecht. Also diese Gesamtheit. Und wenn wir zusammenkommen, und das ist, bringen Sie zu Jesus, sollten wir fragen, Herr, wo werde ich gesegnet? Wo kann ich gesegnet werden? Wo muss ich jetzt Abstriche machen in meinem Leben? Wo verstelle ich anderen den Weg? Nur wegen meiner Neugier? Nur wegen meiner Sensationslust? Ich möchte an dem Wunder ganz nah dran sein. Das ist doch nicht besonders, wenn ein Toter aufersteht oder Lahme geheilt wird oder sonst was passiert. Also für mich ist das keine Sensation. Und ich falle nicht um deswegen. Und mich haut's nicht um, wenn sowas passiert. Also, aber viele Menschen sind so sensationslustig. Ich denke nur an die Geschichte. Jesus geht durch Jericho. Und da ist ein Mann in Jericho, der Zachäus. Und er kommt wegen einem einzigen Mann nach Jericho. Hat sonst auch nichts zu suchen in dieser Mondstadt. Aber wegen diesem einen Mann. Und weißt du, alle Leute sind um Jesus rum. Und der, dem eigentlich Jesus begegnen sollte, der muss auf den Baum steigen. Dieser Zachäus. Wegen einem Menschen kommt Jesus nach Jericho und er sagt, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Jesus wird schon den einen finden, glaub mir das. Aber er schaut um die vielen, die ihm den Weg verstellt haben. Und die haben nachher Schuldkomplexe. Ich stand im Weg dem Wirken des Heiligen Geistes. Oder ich stand im Weg von Jesus, ich habe den Jesus blockiert. Der Herr Jesus musste einen Umweg machen, um an den Zachäus zu kommen und sagen, Zachäus, komm doch runter. Und dann, verstehst du, und... Ist es nicht mal traurig, wie manchmal Kinder Gottes dem Herrn im Weg stehen? Gott will etwas tun an irgendjemand und wir blockieren gerade Jesus. Nicht nur den anderen, wir blockieren Jesus, der etwas tun möchte, dieser Hocker. Man muss sich vorstellen, die saßen ja nicht auf Stühle wie diese, wo schön geordnet waren. Die saßen alle auf dem Boden. Damals. Sitzen heute noch im Orient noch dort. Und alles verstellt. Der Herr Jesus, wenn der Lahme, oder der konnte ja gar nicht, der musste über die Hocker Die ganzen, die dabei saßen, rübersteigen, die mit ihrem Notizzettel, die immer Notizen gemacht haben, was der Heiland alles sagt, damit wir ja nichts vergessen, versperrten den Zugang. Es gibt so vieles, was den Menschen den Weg zu Jesus verbaut. Lass uns darüber nachdenken. Der Weg zu Jesus ist so oft verstellt. Nicht von der Sünde, nicht vom Welt und nicht von der Teufel, sondern hier, wenn ich die Geschichten studiere, immer von den Frommen. Also jetzt könnt ihr mich steinigen, Gott sei Dank, die Steine sind festgemauert. Aber die Gläubigen, die Religion, das Religiöse, das Gesetzliche, das Dogmatische, die Tradition, verstellt den Weg. Der will an Gott glauben. Der soll sich mal die Haare schneiden oder sich rasieren oder sich anständig anziehen. Am Sonntag geht man nicht mit Jeans in die Kirche und so weiter, was so alles so gibt. Oder der musst du erst mal was tun. Erst mal was aufsagen, was lernen und so weiter. Wir haben solche Vorstellungen, diese Vorstellungen. Weißt du, was eine Vorstellung ist? Das ist eine Vorstellung. Etwas steht dazwischen. Ich stelle mir was vor. Und da blockieren wir uns selbst und andere. Ich stelle was vor. Vorstellung. Ich stelle etwas mir vor, was der andere leisten, machen, erfüllen sollte. Andere sagen, der muss erst mal Mitglied bei uns werden. Vereinsmeierei. Oder er muss dieses und sowas erfüllen. Oder er muss mal in die Gebetsstunde kommen. Er muss mal durchbeten. Die vergessen eines, dass der Heiland in 5 Sekunden mehr tun kann als in 50 Jahren harter Knochenarbeit. Die vergessen das. Die denken also, so wie es bei uns früher war. Ja, früher bin ich auch mit der Pferdekutsche gefahren. War romantisch. Ich möchte auch die Zeit nicht missen. Auf dem Markt für 25 Kilometer haben wir da 2-3 Stunden gebraucht. Aber es war schön. Aber heute fährt man nicht mehr mit der Kutsche. Heute fliegt man. Ganz was anderes. Und wie gesagt, und genauso, und ich denke, dass der Herr manchmal ganz schnell, ganz anders handelt. Der Herr geht nicht eingefahrene Gleise, eingefahrene Wege, geht neue Wege. Aber gerade, er möchte hier jemand erreichen und kann nicht erreichen. Jesus sagt einmal, ihr könnt nicht Gott dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Also etwas, was den Menschen blockiert. Ich möchte ganz nah bei Jesus sein. Ich liebe das. Aber weißt du, dieses ganz nah bei Jesus sein, kann ein Problem werden. Deshalb wollen wir aber diese Evangelisationsarbeit, wenn wir mit Evangelisation starten, wir wollen nicht hingehen. Früher hat man gesagt, Werner Heugelberg sagt heute noch, gerade du brauchst Jesus. Stimmt. Freilich brauchen die Menschen Jesus. Aber weißt du, wir wollen versuchen jetzt auf eine Art, eine andere Art unkonventionell mit Menschen über Glauben reden. Die ersten Christen, und da passierten Zeichen und Wunder, die ersten Christen haben was gekonnt, was die meisten Menschen heute nicht mehr können. Sie gingen an allen Orten, Markus 16, und plauderten. Sie predigten nicht, sie wussten nicht, was Predigten ist. Die wussten schon in der Synagoge. Aber in der Synagoge, weißt du, wie der Priester oder der Rabbi in der Synagoge gesprochen hat? Der hat nicht im Stehens gesprochen. Und Jesus ersetzte sich. Im Sitzens hat der Rabbiner gesprochen. Jesus setzt sich. Und im Sitzens spricht sich auch ganz anders. Vielleicht sollte ich auch mal im Sitzens predigen. Aber ich tue was für meine Gesundheit im Stehen. Er setzte sich hin und sie plauderten an allen Orten. Und der Herr wirkte und bestätigte sein Wort mit folgenden Zeichen. Sie plauderten. Dich hinsetzen und dann plaudern. Weißt du, wie man plaudert? An der Snackbar um die Ecke. Da setzt man sich hin und hast du schon in der Zeitung gelesen, was da passiert ist oder was die da sagen, was die machen? Der, dieser Jesus von Nazareth. Also dieses Plaudern. Wenn du die Menschen, so viele Menschen sind tot gepredigt. Die wollen mit Gott nichts mehr drauf haben. Die Kirche, die haben die Nase voll. Aber plaudern. So wie die Boulevardpresse macht. Erzähl, was Gott getan hat. Erzähl, was Gott getan hat, wie er gewirkt hat. Sie plaudern und der Herr wirkte. Plaudern. Plaudern tun alle gerne. Ganz besonders Frauen. Gott segne euch. Im Schwäbischen, Süddeutschen sagt man tratschen, erzählen, schnattern. Ja. Erzählen einfach. Und das hilft. Erzähl. das Gute, das der Herr getan hat. Einfach aufzählen. Erzählen kommt vom Aufzählen. 1, 2, 3 und dann erzählst du, was Gott getan hat. Ohne, gar nicht so wichtig. Aber wir denken, wir müssen uns wichtig machen. Bring sie zu Jesus. Der Engel am Ostermorgen hat die Frauen angesprochen im Garten dort. Was sucht ihr denn Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr denn Lebendigen bei den Toten? Jesus ist nicht bei den Toten. Jesus ist nicht auf dem Friedhof. Auch dort wird er erlebt. Dort begegnet man ihm. Aber was sucht ihr denn Lebendigen auf dem Friedhof? Er ist nicht in toten Kirchen, nicht in toten Werken, nicht in einer toten Religion, nicht in der Vergangenheit. Was sucht ihr denn Lebendigen bei den Toten? Wie sollten die Menschen zu einem lebendigen Christus bringen? Herr, wohin sollen wir gehen? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 11, 27, 28. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Ich will euch die Lasten wegnehmen. Und das hat er den Juden gesagt, die Haufen Gesetze hatten, die vor lauter Gesetzen nicht mehr wussten, wie sie richtig atmen sollen, vorwärts oder rückwärts. Die waren so erfüllt mit der Dogmatik damals, die konnten nichts mehr machen. Die waren so voller Gesetzlichkeit. Kommt her zu mir, ich mache euch frei. Jesus ist etwas Befreiendes. Und wir sollten die Menschen zu der Freiheit der Kinder Gottes hinführen. Aber lieber Vater, da muss ich nicht. Im Namen des Vaters, durch den Heiligen Geist, in Jesus Christus, ja. Verstehst du? Und dann fangen wir an zu zählen. Wie bete ich richtig? Weißt du, wie man richtig betet? Wie einem der Schnabel gewachsen ist. Aber so viele Menschen, weißt du, wir versuchen auf religiöse Art und Weise uns vorzustellen, wie komme ich zu Jesus? Ich wusste auch nicht. Weißt du, als ich das erste Mal, zum allerersten Mal in meinem Leben gebetet habe, ich habe eine Krawatte angezogen, für mich, für mein Schlafzimmer. Und dann habe ich mich hingestellt, habe mein Sündenregister, ich wollte ja Frieden mit Gott haben. Dann stand ich da, zuerst umgeguckt, ob irgendwo der liebe Gott im Zimmer ist, war er leider nicht. Aber ja, die meisten Menschen wissen nicht, wie sie beten sollen. Ich habe probiert hinknien, dann habe ich gesagt, nee, das kann es nicht, das kann ich. Und so weiter, dann stand ich mich da und habe zum Fenster geguckt, rausgeguckt und dann habe ich vorgelesen, lieber Gott, ich weiß nicht, wo du bist, aber vielleicht hörst du mich oder nicht, aber ich möchte dir das und das sagen. Und so habe ich mit dem lieben Gott unterhalten. Das war mein erstes Gespräch, meine erste Gebetshaltung. Da wusste ich nicht, betet man protestantisch oder betet man katholisch? Wusste ich auch nicht. Aber ist gar nicht wichtig. Aber du siehst, also, man hat so lauter Vorstellungen, wie will ich mit Gott reden? Wenn du beim Ertrinken bist, wirst du auch nicht mehr überlegen, wie werde ich jetzt beten oder was werde ich machen? Da schreist du um Hilfe. Und die Bibel sagt, rufe mich an, so will ich dich erretten. Aber die ganzen Vorstellungen, und deshalb passiert so wenig in christlichen Kreisen, weil sie alle eine Vorstellung haben. So muss der liebe Gott handeln. Und das ist, was Jesus blockiert, was Jesus nicht zulässt. Wir glauben an Jesus dogmatisch, aber nicht biblisch. Weißt du, da kommt Jesus und Jesus möchte mit jeder Situation und Gott möchte in jeder Situation und der Heilige Geist möchte in jeder Situation uns ganz was Neues lehren. Lazarus ist krank. Was macht Maria und Martha? Sie lassen Jesus rufen. Jesus kommt nicht. Kennt ja Johannes Evangelium 11, diese Geschichte. Jesus kommt nicht. Warum? Weil Jesus etwas ganz was anderes die Geschwister lehren möchte. Aber die haben so eine Vorstellung. Jesus kann nur, wenn Jesus hier wäre, der Lazarus würde sofort gesund werden. Kein Zweifel. Das Wunder würde passieren. Er hat schon so viele Blinde und Lahme geheilt. Wir trauen Jesus zu, wenn er da ist, sichtbar, fühlbar, hörbar, dann kann was passieren. Aber der ist nicht da. Was passiert? Der Herr möchte diese Schwestern lehren, zu glauben in einer neuen Dimension. Der ist nicht da. Kommt nicht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Du siehst, sie glauben, wenn der Herr hier leiblich gewesen wäre, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber der Herr Jesus wollte ihnen ganz was anderes noch lehren. Lehren zu glauben, ich bin da, auch wenn ich nicht da bin. Der schläft, hat er ja gesagt. Also ganz genau gewusst, was passiert. Also wenn er schläft, wird schon besser mit ihm werden. Kennt ja die ganze Diskussion. Und jetzt glaubt Maria. Maria und Martha, die glauben alles, was in der Bibel drin steht. Du kannst an alles glauben, was in der Bibel drin steht und doch kein Wunder erleben. Blockierst Jesus. Deine Religion, deine Vorstellung, dein Glaube, dein Dogmatismus, dein Glaubensbekenntnis steht Gott manchmal im Weg. Kann nichts passieren. Jesus sagt, ich bin gekommen jetzt, um Lazarus aufzuwecken. Ja, Herr, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Wir glauben, dass Jesus vielleicht, wenn er da wäre, könnte was machen. Oder am jüngsten Tag, da könnte ein Wunder passieren. Ich glaube an die Auferstehung. Aber was sagt Jesus? Martha, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Also, ich will dich lehren, zu glauben in neuer Dimension. Du siehst, du kannst Christ sein. Der Heiland geht bei dir ein und aus, wie bei Martha, Maria und Lazarus in Bethanien. Ging ein und aus. Und doch haben sie Jesus nicht verstanden. Und doch haben sie nichts begriffen von dem, was Jesus ihnen sagen wollte. Herr, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Ja, ja, in der Ewigkeit, irgendwann mal. Aber sie konnten nicht glauben, jetzt, heute und hier. Und dann sagt Jesus, ich gehe jetzt, ich will ihn auferwecken. Ach, Herr, bemühe dich nicht, der stinkt schon. Du siehst, der Herr Jesus kommt in eine Situation und dann sagt er, roll den Stein weg. Wo habt ihr ihn hingelegt? Rollt den Stein weg, den Stein des Anstoßes, den Stein des Ärgernisses. Der Stein hat Jesus vom Lazarus getrennt. Roll den Stein weg. Dann geht er hin und weckt Lazarus auf. Und hier begreift Martha zum ersten Mal etwas Großartiges. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und ihr Horizont wird total gesprengt plötzlich von heute auf morgen durch diese Erfahrung. Lazarus kommt raus. Aber zuerst einmal die Ärgernisse mussten beseitigt werden. Die Steine des Anstoßes. Dieser Grabestein schon verblombt und verpackt. Und jetzt kommt er raus. Und jetzt müssen sie all das, Jesus hätte auch ihm auspacken können. Und wenn er rausgekommen wäre, wären die Fesseln abgefallen. Wäre kein Problem bei Jesus gewesen. Denn wir wissen ja, die Engel können Überstunden machen. Und die haben, als Jesus auferstand, die Tücher schön zusammengelegt. Aber nein, packt ihn aus. Ihr habt ihn eingepackt, ihn packt ihn auch aus. Wenn wir wieder unseren Lazarus, unser Wunder, unsere Gebetserhörung, unsere Herrlichkeit Gottes erleben möchten, müssen wir den Stein wegrollen. Das müssen wir selber tun. Und wir müssen auspacken wieder den guten Mann, wenn Gott ein Wunder getan hat. Und dann kommt der Lazarus wieder, gibt ihm was zu essen, hat der Herr gesagt. Gibt ihm was zu essen. Tote brauchen was zu essen. Damit man weiß, der lebt, der isst ja. Und solange ein Mensch nicht isst, kann er, wer weiß, lebt er nicht. Aber gibt ihm was zu essen. Dogmatismus steht manchmal im Weg, räumt es aus. Ich habe eines gelernt. Gott zu dienen ohne Vorstellung. Das ist komisch. Manchmal weiß ich nicht, wie wird es ausgehen, wie wird es passieren, wie wird es enden. Ich fange etwas an und ich weiß, irgendwo wird der Heilige Geist zum Ziel kommen, irgendwie wird er was erreichen. Aber ich bin immer neugierig. Jeder Gottesdienst, so wie eine Schwangerschaft, wird es Junge oder Mädchen? Das weiß ich nicht. Jedes Mal lasse ich mich überraschen, was kommt, was passiert, was geschieht. So einfach ohne Vorurteile und Vorstellungen. Und es ist ganz arg wichtig, auch wenn wir in den Gottesdienst gehen, es ist gut, ganz konkrete Vorstellungen zu haben. Aber ich garantiere, wenn du auf Gott dich einstellst, lernst du eines. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Und so weiter. Ich habe ganz was anderes für euch vor. Aber ich muss schon eine Vorstellung haben, also da will ich hin. Aber wer weiß, vielleicht fliege ich wieder, Herr Philippus. Und werde ich da von der Garzer Straße Autobahn nach Samaria entrückt oder Caesarea Philippi. So plötzlich bin ich entrückt. Vielleicht fliege ich. Oder vielleicht bringt der Herr mich ganz anders. Mit einem Fisch wie Jona. Durch Unterwasser da. Und dann komme ich nach 3 Tagen in Jaffa wieder an. Wer weiß, was Gott passiert. Einfach Gott seine Souveränität erlauben und sagen, Herr, du hast andere Gedanken, andere Pläne. Ich möchte gern nach Spanien, wie Paulus, aber durchaus, das kann noch sein, dass ich Zwischenstation noch in Rom mache und dort noch was zu erledigen habe. Gott führt uns auf Umwege manchmal zum Ziel. So, da sehen wir an dieser Geschichte, lass doch die sitzen, wenn die sitzen wollen. Ich habe einen anderen Weg. Und ich bin sicher, wenn Gott jemand bestimmt hat zum ewigen Leben, kannst machen, was du willst, kannst strampeln, kannst dich dagegen wehren, kannst rebellieren, kannst in die Hölle gehen, kannst wie der verlorene Sohn verloren gehen. Du kommst nach Hause. Und er kommt nach Hause. Wer Gott geweiht ist, wer von Gott beschlagnahmt ist, der kann Gott nicht entwischen. Und Jesus wurde getrieben für einen einzigen Mann, um den zu heilen, den Gelähmten. Für den war er da, nicht für die anderen. Die anderen haben noch mit profitiert, aber für diesen einen war Jesus. Anita, vielleicht kannst du hinten die Heizung anmachen, dass so ein bisschen die Wärme nach vorne kommt. Die Leute, ich spüre, die ziehen schon Mantel an und Jacke an und denen wird's kalt. Auf Umwege. Gott kommt auf Umwege zum Ziel. Mit uns. Auf Umwege. Und plötzlich, da kommt einer, da predigt einer. Mir ist mal in Stuttgart passiert, ich predige auf der Straße, gar nicht besonders. Und plötzlich schreit einer, eine Verschwörung ist hinter mir her. Eine Verschwörung. Ich sage, wie bitte, was haben Sie gesagt? Eine Verschwörung. Und dann erzählt er mir, er wäre in Hamburg gestern gewesen. Und in Hamburg auf der Straße haben sie auch genauso wortwörtlich genau das gesagt, was ich dort auf dem Schlossplatz auf der Straße gepredigt habe. Eine Verschwörung ist hinter mir. Die haben auf mich abgesehen. Und ich garantiere dir, wenn ein Problem in deinem Leben ist, wenn Gott seinen Finger auf irgendeine bestimmte Sache in deinem Leben gelegt hat, dann egal was es ist, Taufe, immer wieder, egal was der Pastor sagt, das Thema Taufe wird angesprochen. Oder Zehnte, oder Bekennen, oder Geben, oder was weiß ich alles. Immer wieder, das was dein Problem ist, Krankheit, du hörst es. Auch wenn gar nichts passiert, aber das Stichwort, du hörst durch den Geist schon den Gedanken, was alles so auf dich zukommt. Auf Umwege, Gott erreicht dich. Und er hat Mitten und Wege, da fehlt es ihm gar nicht daran, um dich zu erreichen. Wir haben manchmal so Vorstellungen. Diese Vorstellung ist manchmal unser Problem, dass wir die Wahrheit nicht erkennen. Wir wären viel, viel weiter, wenn wir ohne Vorstellung dem Herrn folgen würden. Wir würden viel gesegneter, wenn wir ohne Vorstellungen, Herr, gib mir alles, was du hast, alles, was du mir geben möchtest. Gib mir, ich bin bereit auf Empfang, ich nehme alles. Herr, auch wenn's bitter ist. So wie du gesagt hast, deine Mutter sagte, sag, was du sagen willst. Verstehst? Dann kann ein Mensch zuhören, dann kann ein Mensch verstehen. Sag, was du sagen willst. Herr, ich bin auf alles gefasst. Und dann wird Gott zu uns segnen. Die Juden, die haben ein ganz großes Problem. Die waren heute noch auf den Messias. Kein Messias wird für sie kommen. Die können lange warten, noch 1000 Jahre dazu. Warum? Jesus kam und sie haben ihn nicht angenommen. Und es wird, wenn sie Jesus nicht annehmen, gibt keinen zweiten Jesus für sie. Keinen zweiten Heiland, keinen zweiten Erlöser, keinen zweiten Messias. Der ist aus, der Zug ist abgefahren. Es gibt keine zweite Gnade. Die haben lang genug Gnade gehabt. Alles, was jetzt noch kommt nach Jesus, sind falsche Messiasse. Es werden alles Antichristen sein, aber nicht der Christus, auf den sie warten. Vorbei. Die haben sich vorgestellt, also er muss so und so sein, er muss König sein, er muss das Reich Israel wiederherstellen, die Römer rausschmeißen, die Griechen rausschmeißen, die Babyloner rausschmeißen und den Tempel in Glanz und Gloria wiederherstellen. Dann, vergiss es. Aber dass er in Niedrigkeit kam, als Knecht kam, im Stall kam, keine Schönheit, Jesaja 53, lesen Sie heute nicht. Die Juden lesen, wenn die das lesen würden, Jesaja 53, würden sie sich alle bekehren. Aber die Rabbiner erlauben nicht, dass die Juden Jesaja 53 lesen. Das ist verboten denen. Wenn sie das lesen würden, würden ihnen die Augen aufgehen. Die lesen nicht. Deshalb hat sich der Kämmerer aus dem Morgenland gerade die Jesaja-Rolle gekauft. Und er liest. Und während er liest, erkennt er. Aber die Juden erlauben nicht, dass die Menschen zu Jesus kommen. Jeschua, der Verfluchte. Der darf nicht erwähnt werden. Der darf nicht, sein Name muss aus dem Volk ausgelöscht werden. Der Verfluchte. Und die dürfen nicht zu Jesus kommen. Würden sie zu Jesus kommen, würden sie sich sofort bekehren. Würden sie sagen, das ist es, in den wir gestochen haben. Das ist es, den wir gekreuzigt haben. Das ist es, den wir abgelehnt haben. Das ist es, der für unsere Sünden gestorben ist und uns erlöst hat. Aber sie haben gewartet auf einen falschen Messias. Oder eine falsche Vorstellung. Und Geschwister, für uns ist auch ganz arg gefährlich, wenn wir uns so vorstellen, wie wird, wenn Jesus wiederkommt. Entrückung. Meine Frau wird am Sonntag über Thessalonicher sprechen. Weißt du, Entrückung. Oh. Ich kenne Leute aus Süddeutschland, aus Süddeutschland sind etwa 700 Leute nach Indien gegangen, weiße Kleider gekauft und auf dem Berg gewartet, vor 40 Jahren jetzt schon, und warteten auf Jesu Wiederkunft, weil nur jemand gesagt hat, also du wirst die Gemeinde des Herrn zur Entrückung führen. Und dieser dumme Prophet hat 700 Leute aus Süddeutschland und Schweiz und Österreich dann nach Indien geführt und da warten sie auf einen Berg auf Jesu Wiederkunft. Vorstellung, und das ist immer wieder, passiert es immer wieder, wir warten auf den Herrn. Lass uns nicht verführen, steht in der Bibel. Unsere Vorstellung. wir sollen zu Jesus kommen. Und Herr, kommst du heute nicht, das ist mir vollkommen egal, kommst halt morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr. Es spielt ja keine Rolle, wann du kommst. Ich bin bereit. Und ich bin bereit. Und wenn ich das nicht erlebe, geht die Welt für mich nicht unter. Die Welt geht für mich weiter, wenn du nicht kommst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das reicht mir vollkommen aus. Ich kümmere mich nicht um meine Zukunft, denn meine Zukunft ist in der Hand Gottes. Wisst ihr, man muss zu Jesus kommen. Wenn man zu Jesus gekommen ist, dann kümmert man sich nicht mehr um die anderen Dinge. Die sind so nebensächlich, sind so unwichtig. Ob ich habe oder nicht habe, bin oder nicht bin, das ist alles nur Nebensache. Zu Jesus, bring sie zu Jesus. Bevor wir ihn zu Jesus bringen, müssen wir selber bei Jesus sein. Viele Prediger, die entdecken eine Wahrheit. Das ist wunderbar. Und ich habe eines, ich bete immer, lieber Gott, hilf mir, dass ich nicht bei einer Wahrheit bleibe. Du bist die Wahrheit, Jesus. Und ich möchte so vielseitig wie möglich sein und mich nicht festlegen. Ich möchte die Menschen zu Jesus bringen und dann sollen sie ihren Jesus entdecken, ihren Jesus erleben, mit ihrem Jesus wandeln und auf ihrer Art Gott erleben, denn die werden bestimmt nicht so Gott erleben, wie ich es erlebt habe, denn ich habe auf meine Art erlebt. Ich bin ein anderer Mensch und Gott sei Dank, dass es nur solche ganz wenige gibt wie mich. Also ich bin schon froh, dass ich original sein darf und ich möchte nicht, dass jemand mich kopiert. Aber du darfst auch ein Original bleiben auf deiner Art, auf die stille Art. Wichtig ist, dass du zu Jesus kommst und versuch nicht zu kopieren. Ich habe in Süddeutschland einen jungen Mann mal gehabt, der hat sich bekehrt. Und dann hat er einen alten Bruder in der Gemeinde gesehen, der hat Zeugnis gehabt. Ja, der hat wirklich viele Wunder Gottes erlebt. Und dann fragt der Bruder, wo hast du die Geistestaufe gekriegt? Dann sagt er, unter der Neckarbrücke. Ich habe gebetet und unter der Neckarbrücke kam der Heilige Geist. Und ich habe Gott gelobt und gepriesen unter der Neckarbrücke. Was macht der liebe Bruder? Geht unter der Neckarbrücke und sucht den Herrn. Er hat sich fast eingegraben unter der Neckarbrücke. Und dann nach einer Weile kommt er zurück zu diesem Bruder und beschwert sich und sagt, horch, ich war den ganzen Tag unter der Neckarbrücke, habe nichts erlebt. Und es ist, wisst ihr, Gott hat spezielle Plätze, spezielle Erfahrungen, spezielle Segenskanäle für jeden Einzelnen. Du erlebst Gott unter der Spreebrücke und der andere erlebt Gott unter der Autobahnbrücke. Also es kann schon sein, dass es eine Brücke ist, aber vielleicht ganz eine andere. So, du darfst dich nicht festlegen. Und das ist das Gefährliche. Wir legen uns an Zeiten und Umstände und Situationen und Dinge fest und wir suchen nicht den Herrn. Wir stehen unter der Brücke. Weißt du, er muss dir blöd vorgekommen sein. Und manche Christen wissen nicht, wie blöd sie sind. Sie versuchen, jemanden zu kopieren. Sie versuchen, jemanden zu kopieren, jemanden nachzumachen. Lasst uns aufhören, Dinge zu kopieren. Gott ist einmalig. Gott ist ein Original. Und so weiter. Aber die dabei sitzen, weißt du, das war so schön in der Gegenwart des Herrn. Also wir möchten mehr von Jesus hören. Das waren diese Geschwister hier, die dabei saßen, die Schriftgelehrten, die mehr aus der Bibel wissen wollten. Ihr Herz brennt, die sind durstig und sehnsüchtig und verlangen nach dem Herrn. Und da kommt jetzt einer, der wirklich Hilfe braucht. Der wird blockiert, ausgeschlossen. Man sollte aufhören, sich zu spezialisieren. Nur Teilwahrheiten bringen oder sonst was. Herr, alles, was du hast. Paulus sagt, ich habe euch, als er den Ephesus gepredigt hat, den Ältesten in Ephesus, er sagt, ich habe euch nichts vorenthalten. Drei Jahre lang habe ich öffentlich und im Einzelnen und unter Tränen, ich möchte wissen, wie Paulus es unter Tränen mit den Leuten geredet hat, unter Tränen euch ermahnt, ermutigt, euch geholfen. Ich wollte den Gehorsam Christi aufrichten in eurer Mitte. 3 Jahre lang habe ich ohne Unterlass versucht, sie an Jesus zu binden. Und wisst ihr, das hat Paulus getan, das war sein Geheimnis. Hat die Menschen an Jesus gebunden, da konnte er ruhig weitergehen zum Nächsten. Und du leidest unter einem frommen Stress, wenn du denkst, du musst den lieben Gott spielen. Du musst Gebetserhörungen herbeiführen, egal durch welche Art und was auch immer. Lass Jesus arbeiten. Kümmere dich nicht so viel. Du hast ja deinen Teil getan, du hast gebetet und ist okay. Den ganzen Ratschluss, ich habe verkündigt, ich habe alles getan, was ich tun konnte, die Menschen an Jesus gebunden. Nicht an mich selber. Es ist gefährlich. Und ich bitte euch, es ist gefährlich. Gott muss manchmal Pastoren fallen lassen. Deshalb fallen heutzutage so viele Pastoren. machen Dummheiten, Fehler und straucheln und so weiter. Das Problem ist, weil die Menschen, die Pastoren, die Diener Gottes, wer es auch immer ist, vergöttern. Das ist eine Tragödie. Du solltest von mir wegschauen und nicht auf mich schauen und auf niemand anders schauen. Meine erste Predigt in Heilbronn habe ich gehalten. Meine Antrittspredigt, muss vorstellen, da soll man ja das Beste geben. Und ich weiß noch heute, was ich gesagt habe. Und dann sagte ich, Geschwister, tut mir leid, ihr nehmt mich als Pastor, aber ich werde euch alle enttäuschen. Ich werde euch alle enttäuschen. Und es ist ganz arg wichtig, dass ich euch alle enttäusche. Und Geschwister, auch hier, es ist ganz arg wichtig. Wir müssen enttäuscht werden, denn so viele Menschen halten sich an Benny Hinn und Billy Smith und Elisabeth Syre und weiß ich sonst noch an wem. Die halten sich, wie heißt er? David Jonas und Jakob und all diese Männer. Die sind alles Werkzeuge Gottes gewesen. Aber das ist die Krankheit der Charismatiker. Das ist die Krankheit der Pfingstler. Das ist die Krankheit der Gläubigen. Ich bin apollisch. Ich bin käfisch. Ich bin christisch. Schon ein bisschen besser. Aber ich bin petrisch. Käfisch. Ja, was bist du? Nazarener. Wir sollten das aufhören. Ich gehöre Jesus. Nicht Apollos, nicht Petrus, nicht Paulus, nicht Johannes, nicht, obwohl mir persönlich gefällt Johannes besser und Petrus, ich möchte besser. Paulus, der ist mir zu ein bisschen zu gefährlich. Paulisch. Aber ich muss alle Brüder annehmen, die Christus angenommen hat. Und mit allen zurechtkommen. Aber nicht sagen, ich bin das baptistisch, pfingstlerisch. Wer weiß es, vielleicht will Gott dich gerade katholisch führen. Oder evangelisch, oder weiß ich sonst noch was. Heute Abend ist es ganz arg wichtig, zu Christus kommen und nicht zu einer Kirche, nicht zu einem Bekenntnis, nicht zu einer Organisation, zu Jesus kommen. Bist du zu Jesus gekommen? Das ist das Wichtige. Und weißt du, wenn du zu Jesus gekommen bist, dann ist dir egal, wer vorne predigt, dann ist dir egal, was passiert. Auch wenn es nichts passiert, du wirst gesegnet. Und zwar vielleicht mehr, als wenn was passieren würde. Wenn es nichts passiert, was sagst du? Ich spreche ja in Gleichnissen und mystisch. Schwer zu verstehen, was? Wenn es nichts passiert, passiert manchmal mehr, als wenn was passiert. Wenn du nicht geheilt wirst, weißt du, manchmal ist deine Nichtheilung größerer Segen als deine Heilung. Warum? Du bleibst immer beim Heiland. So viele Menschen, wenn sie geheilt sind, wenn sie fertig sind, die siehst du nie mehr wieder. Dann muss man wieder Billy einladen. Dann kommen sie wieder. Das ist schlimm. Und dann brauchen sie wieder Heilung, das hält wieder für ein halbes Jahr an. Weil sie sich an Menschen halten. Und die Heilung verlieren sie. Sobald der Evangelist weg ist, ist die Heilung auch weg. Weil sie sich an Menschen halten und nicht an Jesus halten. Und das ist, bringen sie zu Jesus. Und deshalb wollen wir laden diese Menschen ein. Wir laden Billy ein, wir laden Elisabeth Syre ein, wir laden all diese Männer und Frauen Gottes ein. Aber wir möchten die Menschen dann an einen Punkt bringen, dass sie sich nur an Jesus halten und nicht mehr an Hinz, Kunz, Müller und Meier. Und es ist egal, was dann passiert. Die sind zu Jesus gekommen. Ich habe gelernt, ohne all diese Brüder und Schwestern in Christus zu leben. Warum? Weil ich mal die Bibel habe den Heiligen Geist. Hab meine Geschwister, hab die Gemeinde. Weißt du, so viele Menschen, die denken, wenn Benny hinkommt, guck mal, wir haben die Pack gehabt, Pfingstkonferenz. Ganze Kanonen sind aufgefahren. Was ist davon übrig geblieben in der Stadt? Die gleichen Leute, die immer existieren, laufen immer noch rum. Sind ein paar mehr, ein paar weniger? Vielleicht ein paar weniger. Weil die enttäuscht sind, die haben so große Erwartungen gehabt. Erweckung kommt, Benny hinkommt. Was ist von Benny hin von dieser Veranstaltung gewesen? Leute sind berührt worden, die kamen von überall her und dann sind sie wieder heimgeflogen. Was ist gewesen? Die Gemeinde ist zurückgeblieben. Die Gemeinde existiert weiter. Und die Geschwister, die treu ihre Arbeit machen und die treu Gott dienen, die das Evangelium, die Kranken auf die Bahre tragen, die sind immer noch da. Und die dienen Gott weiter. Die kümmern sich nicht Benny Hinn oder Reinhard Bonke oder Apostel sowieso. Vollkommen egal. Die kümmern sich nicht. Die dienen Gott. Und ich denke, das ist so wichtig. Gott hat uns hier hingestellt. Das ist unser Platz, das wir ausfüllen müssen. Und das andere mag gut und recht sein. Ich will nichts dagegen sagen. Es mag recht sein. Aber es bringt nichts. Kostet einen Haufen Geld. Die Pack, wenn ich dran denke, da winken sie die grüne Fahne und zurückbleiben 800.000 Euro Schulden. Das ist der Segen nachher. Und dann werden die Gemeinden aufgefordert, bitte, 5.000 Euro sollte jede Gemeinde zahlen. Ja, das steht man nachher da. Weißt du, der Herr Jesus braucht diese 5000 Euro nicht. Wenn die Sache Gottes ist und die Sache, weißt du, wir müssen manchmal manche Großveranstaltungen in Frage stellen. Ist das vom Herrn oder war er nur gutes Happening? Wunderbare Demonstration. Wie viele Jesus-Tage haben wir schon hier in Berlin gehabt? Nichts gegen Jesus-Tage. Wir gehen auf die Straße und demonstrieren für Jesus. Aber was bleibt? Unterm Strich, wenn die Rechnung gemacht worden ist, was bleibt? Kommen die Menschen wirklich zu Jesus? Ich frage mich. Ich sag dir, 2 Leute reichen, um einen Menschen zu Jesus zu bringen. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Und diesen findest du überall. Diesen einen Menschen kannst du irgendwo schnappen, an der Straßenkreuzung. Da brauchst du keine große Kampagne. Deshalb ganz normale, stinknormale Gottesdienste. In denen kannst du mehr erreichen manchmal als in den Großveranstaltungen. Und das bleibt unter Strich noch was übrig. Ich will nichts gegen diese Großveranstaltung sagen. Im Gegenteil, ich mag das auch. Manchmal tut das gut. Aber bringen tut's nichts. Die stehen manchmal Leuten im Weg. Diese Massen. Diese Massen stehen Jesus im Weg. Da kann der eine, der da durch möchte, nicht durchkommen. Und wenn er durchkommt, weißt du, beim Reinhard Bonnke jetzt, bei dieser Päckchen, ich war in der ersten Reihe mal ein Abend. Ich will nur ein paar sagen. Da stehen Leute aus dem Rollstuhl auf und die sitzen heute immer noch im Rollstuhl. Ich frage mich, wo ist die Heilung gewesen? War das wirklich eine Heilung oder war das nur eine Show? Weißt du, wenn 1000 Leute, 20.000 Leute auf einen zuschauen, dann kannst du schon aufstehen für ein paar Minuten. Aber dann, wie sind die Endergebnisse? Der gleiche Mann, ein Mann, ganz auffällig, der kommt auch zu uns, wenn der Billy da ist, wird er auch da sein. Der sitzt immer noch im Rollstuhl. Aber da springt er mal auf und alle jubeln, Halleluja, was Gott getan hat. Und wenn du den durch die Stadt manchmal siehst oder in den Gottesdiensten siehst oder wenn Großveranstaltungen sind, dann ist er wieder da und immer noch im Rollstuhl. Ich soll doch den Herrn nicht zum Lügner machen. Die Menschen zu Jesus bringen, nicht zum Evangelisten, nicht zum Mann Gottes, nicht zum Propheten, zu Jesus bringen. Nicht zum Matthäus bringen, zu Jesus bringen. Nicht in die Gemeinde Gottes bringen, zu Jesus die Menschen bringen. Nicht in die Nazareth-Kirche bringen, zu Jesus die Menschen bringen. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das lernen, begreifen, die Menschen zu Jesus zu bringen. Und wenn die Menschen den Saum seines Kleides berühren, auch wenn es von hinten ist. Auch die Frau konnte nicht aus Angst. Was denken die frommen Juden da? Die steinigen mich. Die bringen mich um. Aber du siehst also wieder, diese Frommen stehen im Weg. Es wird doch ganz normal, dass diese arme Frau auf Jesus zugeht und sagt, Heiland, bitte hilf mir. Und der Herr, aber nein, weil sie Angst hat, die werden mich hängen. Die bringen mich um. Und du siehst, viele Menschen trauen sich nicht zu Jesus zu kommen, weil sie Angst haben vor diesen frommen Betbrüdern und Betschwestern. Die immer noch an der Klagemauer stehen und nichts dazu gelernt haben. Aus Angst vor den Juden haben sich die Christen eingeschlossen nach der Auferstehung, obwohl der Heiland auferstanden war. Aus Angst vor den Juden. Weißt du, diese religiösen Menschen, und es können jetzt Pfingstler sein, Katholiken, Baptisten, Protestanten, es können auch die sein, aus Angst, was denkt der Herr Pfarrer? Was denkt der Kirchengemeinderat? Was denken meine frommen Nachbarn? Und schon aus dieser Angst bin ich nicht mehr ich. Bin ich nicht mehr das, was ich sein sollte, was Gott wollte, dass ich bin. Komm nicht zu Jesus. Und dann, wenn ich das mache, dann irgendwie vielleicht doch heimlich noch wie Nikodemus und Josef von Arimathäa. Bring sie zu Jesus. Weißt du, der Herr Jesus braucht Quereinsteiger. So wie diese 4 Quereinsteiger. Die gehen vom Dach zu Dach zu Dach. Und dann kommen sie an dem Haus, wo Jesus genau war. Und dann haben sie das Dach abgebrochen, durchgebrochen. Und weißt du, das sind andere Dächer wie hier bei uns. Das ist ja zementiert. Auf dem Dach wohnt man, schläft man. Und es war schön, auf dem Dach zu schlafen. Also ich habe einmal in Indien gemacht, auf dem Dach zu schlafen. Es ist Vergnügen. Weißt du, die Sterne. Herrlich, bei diesem Himmel. Weißt du, kannst die Sterne sehen. Moskitos sind auch natürlich da. Aber dafür gibt's Räucherstäbchen. So, und dann siehst du den Himmel. Und wunderbar, so wirklich gesegnet. Natürlich habe ich gedacht, da wird ein Vogel kommen, eine Schlange kommen oder ein Käfer kommen. Aber das ist egal, du schläfst draußen. Und auf dem Dach hat man ja gewohnt. Deshalb muss das Dach stabil sein, nicht so wie unsere Dächer. Und da mussten die schon klopfen, um da durchzubrechen, durch dieses Dach. Und die haben es nicht gescheut. Und dann diese Frommen, oh, da bricht was durch. Und genau das ist, was Gott möchte, Durchbrüche. Durchbrüche durch unsere Decke, durch unseren Schädel, Durchbrüche in unserem Denken, Durchbrüche in unseren Vorstellungen. Plötzlich kommt was von oben, der Kranke. Der Kranke kommt von oben, der rechten Füßen Jesu, von dem Geist Gottes geleitet. Ja, an vier Seilen hängt er. Der wird runtergelassen. Und genau da, wo Jesus ist, zu den Füßen Jesu, an vier Seilen. Bring ihn zu Jesus. Deine Nachbar, bring ihn zu Jesus. Dein Partner, deine Kinder, deine Familie, deine Eltern, wen auch immer, bring zu Jesus. Wir haben hier die Gebetskiste. Bring sie zu Jesus und lass sie bei Jesus. So viele Menschen, sie bringen die Dinge zu Jesus, aber holen es wieder ab und nehmen mit nach Hause. Lassen nicht bei Jesus liegen. Bring deine Sorgen zu Jesus. Das ist ganz arg wichtig, deine Sorgen zu Jesus abgeben. Und weißt du, wenn du Jesus abgegeben hast, und die Frage ist, hast du deine Sorgen zu Jesus gebracht, zu den Füßen Jesu? Oder hast du nur aufs Gefühl gehandelt, weil andere auch so machen? Ich habe mal einen Heilungsgottesdienst miterlebt, da war ich noch kein Pastor. War nur normales Glied in einer Pfingstgemeinde. Und da war die Herrlichkeit Gottes war wirklich da. Gott hat Leute offensichtlich geheilt. Wirklich offensichtlich geheilt. Und da war einer mit dem Hörapparat. Sehe ich denn heute etwas korpulenter. Und sage, oh Halleluja, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und nimmt sein Hörapparat raus aus der Tasche. Und da gab es noch mal ein Kabel früher mit Batterie. So nimmt raus und schmeißt zum Fenster raus. Und preist Gott, Halleluja, ich bin geheilt. So, gehört hat er nicht. Der Gottesdienst war zu Ende. Was passiert? Der musste im Garten sein Hörapparat gehen. Und der Garten hat ihn nicht mal der Gemeinde gehört. Das war in Miete. Musste den Nachbar fragen, kam gar nicht in den Garten rein. Musste den Nachbar fragen, könnte ich, da liegt mein Hörapparat. So musste, das war eine Schande für die ganze Gemeinde. Weil Gott nichts getan hat, das war nur aus Enthusiasmus. Und aus Begeisterung, weil irgendwas da war und nicht Jesus ihn geheilt hat. Wenn Jesus dich heilt, dann brauchst du den ganzen Zirkus nicht. Hör mir zu. Dann bist du geheilt. Dann gehst du nach Hause und hörst. Dann musst du nicht testen oder prüfen. Es ist gut, wenn du prüfst und dein Glaube gestärkt und motiviert wird. Aber weißt du, Hörapparat rausschmeißt und dann... Und damals haben die Hörapparate viel Geld gekostet, kosten heute noch viel Geld. Verstehst? Extra angefertigt, extra eingestellt. Und dann muss der Mann wieder sein Hörapparat suchen. Geheilt und doch nicht geheilt. Weil er nicht zu Jesus gekommen ist. Weil er was erlebt hat, aber nicht Jesus erlebt hat. Weil er etwas erfahren hat, aber Jesus nicht erfahren hat. Ich provoziere euch und ich möchte einfach diese heiligen, frommen Kühe schlachten heute Abend. Und einfach, dass du das mal begreifst und sagst, ich höre auf, Religion zu spielen. Und gerade solche Menschen, und in der Versammlung waren, und da waren einige neue und Interessierte und so weiter. Und die haben gesehen, nachher, der Mann ist wieder mit dem Hörapparat, der so groß da Theater gemacht hat. Der ist mit dem Hörapparat. Der hat gesagt, also, das ist alles Humbug, was da passiert. Leute, die ehrlich und suchen und fragen sind. Ungläubige sind ehrlich. Wenn du Gläubige wissen möchtest, frag Gläubige nicht um die Wahrheit. Die können dir die Wahrheit nicht sagen. Wenn du die Wahrheit erfahren möchtest, geh draußen auf die Weltmenschen und frag die Weltmenschen. Die sagen dir, was die Wahrheit ist. Christen wissen oft nicht. Die sind schon so betriebsblind. Die sitzen dabei, die wissen nicht, was die Wahrheit ist. Und die Jungbekehrten, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Hör mir gut zu. Kinder und Narren, nicht diese Frommen, die dreimal am Tag beten und die Bibel von inwendig und auswendig kennen. Nein, die nichts wissen, die wissen mehr von Gott, als was du denkst. Und die vier Freunde, die haben gewusst, wir müssen unseren Freund zu Jesus bringen. Alles andere ist umsonst. Augustinus hat ein schönes Gebet gesagt. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das ist wichtig. Jesus suchen. Zu Jesus bringen die Menschen. Als Jesus ihren Glauben sah von diesen Quereinsteigern, ihren Glauben sah, sagt er, die sind deine Sünden vergeben. Und was ist leichter, sagt er dann, Sünden zu vergeben und zu heilen. Heute Abend, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber es ist so wichtig, dass wir immer auf die Sündenvergebung hinarbeiten. Das Wichtigste, ich fand es beim Billy ganz toll. Immer egal, ich konnte schon meine Uhr stellen. Ich wusste ganz genau, jetzt kommt zu dem wichtigsten Punkt, Bekehrung. Bekehrung. Was nützt dir die Heilung, wenn du gesund in die Hölle gehst oder verloren gehst? Was nützt es? Was nützt es? Es geht nicht nur um Heilung oder Segnung, sondern es geht um die Sündenvergebung. Frieden mit Gott, das ist das größte Wunder aller Wunder. Wiedergeburt ist das größte Wunder zu Jesus. Und weißt du, wenn du von innen her erneuert worden bist und von innen her geheilt worden bist, innen drin Frieden hast, dann hat es Resultate, hat es Auswirkungen. Dann musst du gar nicht mehr groß was machen. Du bist zu Jesus gekommen. Jetzt hat er dich in die Hände genommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt wird Jesus ganz persönlich. Herr, schenke, dass wir die Menschen nur zu Jesus bringen. Und ich möchte nur Jesus rüberbringen und Jesus groß machen, Jesus verherrlichen und Jesus ins Zentrum stellen. Paulus sagt, ich möchte nichts anderes wissen als Christus den Gekreuzigten. In Athen hat er sich da vorgestellt, es predigt er ganz gewaltig, Philosophen zitiert, so wie die anderen auch, damit er mithalten kann. Aber hat er gemerkt, die lachen mich ja aus. Die lachen mich ja dort aus. Die nehmen mich nicht für voll. Ich sag dir, die Welt nimmt dich nicht für voll. Wenn du da mit ihren Phrasen kommst, mit ihren Sprüchen kommst, mit ihren Zitaten kommst, die nehmen dich nicht für voll. Und dann haben sie ausgelacht, ist nichts, keine Gemeinde entstanden, nichts in Athen. Und dann geht er nach Korinth und sagt, ich möchte Christus den Gekreuzigten verkündigen. Ganz einfach, Christus den Gekreuzigten. Christus, den die Menschen aufgegeben haben, für die anderen nichts mehr übrig haben, die ihn verworfen haben. Diesen Jesus möchte ich einfach predigen. Diesen schlichten, nackten Jesus. Einfach ohne Schnörgel, ohne Verzierung, ohne Heiligenschein, mit der Dornenkrone. Diesen Jesus möchte ich predigen. Diesen Verachteten, den Verspotteten, Ausgelachten, mit dem niemand was zu tun haben will. Diesen Jesus predige ich. Sie brachten zu Jesus, zu diesem Jesus haben sie gebracht. An dem keine Größe, keine Schönheit, nichts Besonderes war. Der sogar mit einem Kuss angezeigt werden musste, das ist er, denn packt ihn, verhaftet ihn. Diesen Jesus, den man verfolgt hat, diesen Jesus hat er gepredigt. Diesen schlichten Jesus. Ja, aber da ist nichts dran. Wenn wenigstens Blut tropfen würde. Oder was Besonderes passieren würde. Aber nichts Besonderes, diesen bloßen Jesus. Und die vier haben, wenn du die Evangelisten liest, sie behandeln die letzte Woche Jesu. Ganz kompakt. Die letzte Woche Jesu, die ist für die wichtig. Nicht die Reden, nicht die Predigten und nicht die Wunder und nicht die Befreiungs- und Dämonenaustreibung. Die letzte Woche ist für die Evangelisten. Das sind die Zipfel, an denen man sich, das sind die Griffe, an denen sie sich festgehalten haben und gesagt, das ist es, der Gekreuzigte. Sie brachten zu Jesus. Heute Abend, es gibt ein Sprichwort, wo ein Wille ist, das ist auch ein Weg. Das ist auch ein Weg. Und bei diesen vier, da war der Wille und da war auch der Weg. Auch wenn man aufs Dach steigen muss, bist du bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen, vielleicht mal sich für 4 Wochen einzuschließen und zu sagen, also ich werde nichts anderes tun, als jetzt beten und fasten, neben Urlaub von meiner Firma. Und ich werde jetzt Gott suchen. Oder ich verzichte jetzt, ich möchte einfach mal für Gott Zeit nehmen. Ich möchte Gott begegnen. Ich möchte jetzt nicht religiös sein. Ich war schon so lange religiös. Ich werde jetzt keine Bücher mehr lesen. Ich werde jetzt nur noch die Bibel mal für eine ganze Weile die Bibel durchlesen oder auswendig lernen. Einfach was Besonderes. Einfach, dass du Gott suchst. Wann hast du zum letzten Mal Gott gesucht? Wann bist du zum letzten Mal Gott begegnet? Wann hast du zum letzten Mal mit Gott ganz persönlich gesprochen? Wann hast du ihn zum letzten Mal so richtig berührt, richtig erfahren, richtig nahe gewesen? Wann bist du das letzte Mal gewesen? Vielleicht musst du es aufs Dach steigen. Und weißt du, was in der Bibel einmal heißt? Zwar ironisch, anspielend auf die Endzeit. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht mehr herunter. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht mehr herunter. Wer auf dem Berg ist, der komme nicht mehr runter, um was zu holen aus dem Haus. Weißt du, wer du einmal auf dem Dach gewesen bist, dann gehst nicht mehr runter. Wenn du einmal Gott geschaut hast von oben, wie er unten wirkt, aus der Sicht Gottes, Ich weiß nicht, wie viele von euch, aber du musst mal nach oben gehen, mal hier rauf, aufsteigen auf diese, in diese Gewölbe. Das ist mal interessant. Wir könnten mal Begehung machen, aber da musst du gut dich versichern. Eine Begehung. Und dann liegst du auf dem Bauch und dann siehst du 29 Meter runter. Was dann unten passiert, da sind die Leute nur so klein. Die Stühle so klein kannst, weißt du, das ist, wenn du da oben mal auf dem Bauch liegst und von den Nischen runterschaust. Und weißt du, wenn du oben bist, diese Nischen, wenn du jetzt die Heizung an hast, wenn du deine Feder hältst, die haut's hoch wie eine Rakete. So steigt die Wärme nach oben. Ist ein Zug. Kannst nicht, kann Schnupfen kriegen. Aber weißt du, vor allem von oben zu sehen, so arbeitet Jesus. Ach, so ist das. Ach so. Dieses ach so. Dieses Überraschtsein. Das sind die Gedanken Gottes. Das sind die Wege Gottes. Gott schaut nicht auf die Masse, wie viel es ihrer ist. Bei Gott ist manchmal ein Einzelner mehr wie die ganze Welt. Ein Einzelner. Ein Abraham in Ur in Chaldea und die ganze Welt gibt er her. Ein Einzelner ist manchmal mehr für Gott. Und dieser Einzelne hier, dieser Gelähmte, wegen einem Einzelnen macht er so Tamtam. Wegen einem Einzelnen. Wegen einem Einzelnen in Gardara fährt übers Meer, bringt seine Jünger in Lebensgefahr, die ganze Gemeinde. Stell mal vor, das Schiff wäre untergegangen, wäre die ganze Kirche untergegangen. Hätten die Kommunisten keine Verfolgung mehr nötig gehabt. Wäre die ganze Gemeinde, 12 Apostel, Jesus einschließlich, die wären alle ertrunken. Das ist so einfach. Am Anfang hätte der Teufel die Welt am liebsten die Gemeinde Jesu so untergehen lassen und so weiter. Aber wegen einem einzelnen Besessenen in Gardara bringt der Herr alles ins Spiel und dass der befreit wird. Der wird befreit und dann sagen die Hirten, geh aus unserer Gegend raus, du bist uns zu gefährlich. Wegen einem Einzelnen. Der Herr Jesus hat oft wegen einem einzelnen Menschen Opfer auf sich genommen, seine Jünger sogar sitzen lassen. Der Herr Jesus plötzlich, er sagt, geht in die Stadt. Ich will hier am Brunnen sitzen bleiben, in Samaria. Und dann kommt die Frau und sagt, hör mal, ich muss mit dir reden, die Samariterin. Wegen einem einzelnen Menschen schickt er die Jünger weg. Und manchmal muss Gott uns wegschicken, in Urlaub schicken, damit Jesus den Einzelnen begegnen kann. Vielleicht muss manchmal die Kirche ganz leer sein. Und kann an einem leeren Sonntag, wo vielleicht nur zwei Leute da sind, und diesen Leuten, und dann kommt jemand, den der Herr begegnet und berührt. Wo niemand da ist. In einer leeren Kirche. Und da ist Jesus aber da, aber da begegnen die Menschen. Und weißt du, in einer leeren Kirche kann Jesus manchmal mehr Menschen begegnen, als in einer vollen Kirche. Das ist verrückt, was ich sage, aber kann so durchaus sein. In einer leeren Kirche, das sind nicht die Brüder und Schwestern. Weißt du, mit den Fahnen, und das mit den Fahnen möchte ich auch noch sagen, also nicht mit den Fahnen im Gang wirken. Die Leute möchten durchkommen. Ist mir letztens beim Anbetungsabend so groß geworden, da standen Leute an der Tür draußen, da stand jemand direkt vor der Tür und hat wie Scheibenwischer gewedelt. Das ist verkehrt am Platz. Die Leute müssen durchkommen können. Wenn du schon mit Fahnen schwenkst, dann hier oder du gehst hoch, da oben ist so viel Platz, kann Staub wedeln. In aller Liebe. Oder gibt's andere Plätze? Hier an der Seite, Frischluft sorgen. Weißt du, ich denke, es ist wichtig, dass wir den Menschen Platz machen, damit sie durchkommen können, damit sie Jesus begegnen können. Es geht nicht, dass sie zu uns kommen, aber die Menschen möchten ins Reich Gottes kommen und wir stehen manchmal im Weg. Mein Schwiegervater hat ein ganz schreckliches Erlebnis mal gehabt. Er war Ausländer, also Ahlener Nummer, wohnt aber in Stuttgart, hat sich in Stuttgart ausgekannt. Und unterwegs hängt sich ihm ein Ahlener. Der denkt also, der Ahlener weiß ganz bestimmt mit Sicherheit, wie man durch Stuttgart durchkommt. Stuttgart ist eine Kleinstadt im Vergleich zu Berlin. Und er fährt die ganze Zeit meinem Schwiegervater nach. Und schließlich fährt mein Schwiegervater in die Garage ein und er biegt auch mit rein. Und fängt an zu schimpfen. Sagt, ich bin Ihnen nachgefahren, ich dachte, Sie fahren nach Ahlen. Also wo er gewohnt hat. Und jetzt in die Garage. Weißt du, und so ist, was viele Menschen machen. Da halten sie sich an irgendjemand. Und wenn der den Brunnen springt, springen sie auch nach. Und wenn sie Dummheiten machen, machen sie auch die gleichen Dummheiten. Verfahren die sich auch. Du solltest aufhören, dich an andere zu orientieren. Du solltest anfangen, dich an Jesus zu orientieren. Ganz wichtig. An Jesus. Und nicht auf deinen Vordermann. und Nebenmann und links und rechts, auf Jesus. Die Bibel sagt, lasset uns wegschauen und lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jetzt gibt's Hausarbeit. Wegsehen und aufsehen auf Jesus. Und der Moment muss kommen, wo wir von Johannes Matutis, neuen Nazareth-Kirche, Schwester, Bruder sowieso, wegsehen und aufsehen auf Jesus. Mündiges Christentum, das ist, was ich hier predige, glaube, will und ich möchte es erreichen. Ich möchte eine mündige Gemeinde, dass wenn Probleme kommen, dass du weißt, ich habe Jesus. Ich weiß, wie ich beten kann. Ich weiß, wie ich glauben kann. Ich weiß, wie ich Gott vertrauen kann. Ich weiß, wegsehen. Wegsehen von den Menschen, auch wenn niemand mit mir geht, ich folge Jesus. Und dann brauche ich keine Sensation, da brauche ich nichts Besonderes, ich bin immer da. Wenn es regnet, schneit, Glatteis ist, wie auch immer, ich werde es nie vergessen. Es war so furchtbar, das Glatteis. Ich habe mit Strümpfe, mache ich sonst nie, aber ich habe eine alte Idee von meiner Großmutter und die hat, wenn es glatt war, bei uns Socken auf die Schuhe angezogen. Ich bin mit Socken hierher gekommen, weil so spiegelglatt war, so bissart. Regen, also das war furchtbar. Aber ich habe gedacht, ich muss in den Gottesdienst kommen, die Geschwister werden kommen. Und tatsächlich kamen welche. Da kam noch eine Schwester, die hat noch ganz was Tolles gehabt. Die hat noch aus dem Keller so Schuhe, so Aufsatz geholt und mit Spikes. Und mit Spikes ist die hierher gekommen. Sage ich, ja, sag ich, es geht. Ich will in den Gottesdienst. Das sind Christen, die sich nicht abhalten lassen, die zu Jesus wollen, die Gott suchen, egal wer da ist, was da ist und wie es passiert, einfach, ich will Jesus suchen. Ich will Jesus sehen. Ich will Jesus begegnen. Ich will meine Not zu Jesus bringen. Und meine Krankheit will ich Jesus sagen. Nicht den Menschen. Weißt du, wenn du ein Problem hast, wenn du ihr erzählst und ihr dein Problem erzählst und ihr und ihm und ihr und ihm und ihr erzählst, weißt du, da wissen 100 Leute dein Problem. Du vergrößerst deine Probleme. Du wunderst dich, warum du so viele Probleme hast. Du hast sie selber multipliziert, weil du in der ganzen Welt erzählt hast. Geh doch gleich zu der BZ und gib eine Anzeige auf und sag, ich habe ein Problem. Und dann beschreib dein Problem. Es wäre einfach, da musst du nicht allen erzählen. Weißt du, was ganz arg wichtig ist? Wir müssen lernen, unsere Probleme, unsere Nöte ihm erzählen, das Dach abdecken, den Himmel bestürmen. Ein Loch in den Himmel, ein Loch in die Decke. Und dann sieht die Welt plötzlich ganz anders. Dass mir reicht. Ich habe Jesus gesagt, warum muss ich noch jemand anders erzählen? Warum muss ich noch das ausbreiten und austreten und breit treten? Ich habe Jesus gesagt. Bring sie zu Jesus, deine Nöte, deine Schmerzen, deine Bedenken, deine Fragen, dein Ärger. Bring's zu Jesus. Oh, du ärgerst dich manchmal. Weißt du, was Ärger ist? Bring deinen Groll und sag, Jesus, ich möchte es dir bringen. Ich ärgere mich, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe hohen Blutdruck, Kopfschmerzen, spiel verrückt. Ich bring dir jetzt meinen Ärger. Meine ungelösten Probleme, ich weiß nicht weiter, wie es weitergehen soll. Ich bring meine Hoffnungslosigkeit, ich bring zu dir, Jesus. Ich weiß, ich war schon überall, aber ich habe mein Geld für die Ärzte ausgegeben. Guck, was draus passiert ist, nichts. Jetzt bin ich pleite. Und wir müssen manchmal pleite werden. Und Gott erlaubt, dass wir pleite werden, dass wir schließlich lernen, nicht mehr zum Doktor und nicht mehr zum Professor und nicht mehr dorthin zu gehen, sondern zu Jesus zu gehen. Gott erlaubt es manchmal. Was bleibt uns nur noch übrig als der Herrgott? Und wenn das soweit ist, sind wir bei der richtigen Adresse angekommen. Und wir werden einen Umweg finden, wie wir dorthin kommen, wo Gott uns haben will. Und wie wir Gott erreichen können. Wir werden einen Weg finden. Und ich sage, Gott wird einen Weg zu uns finden, wenn wir keinen Weg zu ihm finden. Er wird einen Weg zu uns finden. Er kommt uns entgegen. Zachäus, komm runter. Er kommt, er bleibt bei uns stehen. Er kennt unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche. Ich muss bei dir heute einkehren. Stell mal vor, was das für ein Fest beim Zachäus geworden ist. Was für ein Fest hier bei diesem Mann war. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Egal, was die frommen Brüder und Schwestern sagen, egal, ob Sabbat ist, egal, was jetzt passiert, egal, dass die Andacht gestört worden ist. Gott stört manchmal unsere Andacht, unsere Stille. Plötzlich kommt da so Sandregen runter. Ich kann mir das gut vorstellen. Not in Israel. so sandt wie. Und der Heiland lässt es gewähren. Der verbietet es nicht. Der sagt nicht, Geschwister, geht jetzt raus, nach Hause, holt Feuerwehr. Nein, er lässt es gewähren und die lassen nieder und dann passiert es. Und du solltest nicht vorher aufgeben, bis du nicht zu den Füßen Jesu gekommen bist und bei Jesus abgegeben hast. Und dann lass es dort liegen und nimm es nicht nach Hause. Es ist manchmal so schwer. Deshalb, ich weiß es, du hast eine Not, du hast einen Ärger. Du forderst nach Rache. Du sagst, oh Gott, wenn du nur zeigen würdest denen und sagen würdest denen und denen erklären würdest. Und es kocht in dir. Aber das abgeben. Hier sind manchmal Zettel. Ich habe einmal, zweimal schon durchgearbeitet, diese ganze Kiste, und den Rest nach oben gefragt. Da sind manchmal Geschwister, die das Gleiche mehrmals geschrieben haben. Gott, ich werde es nicht los. Ich schaff's nicht abzugeben. Ich kann es nicht aus meinem Kopf rausnehmen. Herr, nimm es aus meinem Gedächtnis raus. So sind manche Gebete hier drin. Und ich kann es nicht vergessen. Ich kann es nicht vergeben. Ich gebe es aber dir nochmals ab. Und nochmals ab. Und nochmals ab. Und nochmals ab. Irgendwann mal ist es Schluss, kann ich es vergessen. Wenn du das 100 Mal gemacht hast, wirst du es schaffen, glaub mir das. Vielleicht nicht beim 10. Mal. Du hast eine Not und du denkst jetzt beim ersten Gebet, ach, da sind so viele Leute, komme ich nicht durch. Vergiss es, mach's nochmal. Ich habe euch letzte Woche gesagt, da ist ein englischer Romanschriftsteller, Crazy hieß er, glaube ich, so hieß er. Und der hat über 556 Romane geschrieben, zum Bestseller zum Teil. Einige sind verfilmt worden. Aber um sein erstes Buch, und das musst du jetzt vorstellen, sein erstes Buch zu verkaufen, das ist das Schwerste, ersten Bestseller zu machen. Er hat 776 Anläufe gemacht, um sein Buch zu verkaufen. Und hat es nicht aufgegeben. Er hat geglaubt, ich bin ein guter Romanschriftsteller. Ich schreibe gute Stories. Und hat immer wieder probiert und immer wieder probiert. Wie oft musst du probieren? Verstehst du? Oder wie oft muss man Anlauf nehmen? Wie oft muss ich sagen, Herr, und jetzt 776 Mal dem Verlag angeboten, nein, danke, das ist alles Quatsch und Käse, nicht brauchbar, nicht nützlich, angeboten. Und schließlich hat einer gekauft und dann wurde er langsam bekannt und berühmt. Und dann hat er laufend dann nachher geschrieben, 550 oder 56 Romane. Verstehst du? Dann hat er geschrieben, dann floss es. Aber das erste zu verkaufen, zu Jesus durchzukommen, hast du Courage 776 Mal, vielleicht, ich würde sagen, lass uns nicht Gräses sein, lass uns Christen sein und lass uns 777 Mal probieren und nicht aufgeben. 777 Mal. Wie oft muss ich vergeben? Weiß es, was der Heiland gesagt hat. So, und so oft, wie ich vergeben muss, so oft muss ich versuchen. Und dann schaffe ich das irgendwo. Und so viele Gotteskinder geben viel zu früh auf. Zu viele Leute, ach, das ist so glatt heute und so weiter. Also weißt du, da geht sowieso keiner hin, heute ist kein Pastor da. Oder heute ist dies nicht da, heute ist dies nicht da, heute ist dies nicht da. Ach, vergiss es, lass dich nicht von Äußerlichkeiten abhalten. Die äußeren Dinge dürfen, können uns nicht abhalten, Gott zu begegnen. Ich will zu Jesus kommen. Gestern war ein Inder in der Jugendstunde. Und der wollte mit mir sprechen, hat mit mir gesprochen. Und dann habe ich einfach gespürt, den lasse ich da einfach. Das soll er in der Jugendstunde machen. Und der hatte eine ganz tolle Botschaft. Mein Sohn kommt nach Hause, erzählt, was er gepredigt hat. Das macht er sonst nie nach einer Predigt, dass er erzählt, was gepredigt worden ist. Der war so ergriffen. Und verstehst du? Ich dachte, und er hat bis 9 Uhr den Gottesdienst da gemacht. Und die jungen Leute sind gesegnet worden. Manchmal denk mal, was soll's, das ist nur Gast auf der Durchreise. Wir schauen immer auf Äußerlichkeiten. Und auf dieser Jugendkonferenz in Hamburg, da wird angesagt der Redner. Und weißt du, es war ein alter Mann, bei zwischen 60 und 70 und pucklig noch dazu. Habe gedacht, und das soll Jugendveranstaltung sein? Und das soll Jugendkonferenz sein? Der pucklige Mann geht nach vorne. Also ich habe so komische Gefühle gehabt. Habe gedacht, nee, dieser pucklige Mann und dieser alte Mann soll der Sprecher, Gastsprecher sein, Konferenzredner sein für eine Jugendversammlung. Nee. Also wo bist du nur hingeraten, habe ich gedacht die ganze Zeit. Dieser pucklige Mann, und dann geht er nach vorne. Und dann hält er, so stand er vorne und dann hält er die Predigt. Ich sage, ich habe noch nie einen besseren Konferenzsprecher für eine Jugendversammlung gehört wie diesen Mann. Weißt du, wir schauen immer auf das Äußere und nicht auf den Jesus im Menschen. Und wir kommen nicht durch. Wir werden nicht gesegnet, weil wir immer auf Menschen schauen. Der bucklige Mann. Ich bin in St. Peter-Ording in Urlaub. Normalerweise gehe ich da, wo ich im Urlaub bin, gehe ich auch in die versuche eine Gemeinde zu finden. Aber wie es St. Peter-Ording ist, ich habe keine Gemeinde gefunden, dann gehe ich in eine Landeskirche. Und dann komme ich an der Tür hin und ich dachte, welcher Pfarrer wird heute sprechen? Da spricht Professor Zarnd. Und ich habe einige Bücher von ihm, moderner Theologe, Gottes Tod, Theologe und so weiter. Ich denke, um Himmels Willen, jetzt kommst du, jetzt gehst du einmal in eine Kirche und willst einen anständigen Gottesdienst hören und jetzt hast du einen modernen Professor, der also nicht an die Existenz Gottes glaubt und der predigt. Aber ich kann dir sagen, was er gepredigt hat. Du, ich bin nicht gesegnet worden wegen dem Professor, sondern ich bin gesegnet worden wegen dem Wort Gottes. Und wir werden nicht gesegnet wegen dem Menschen. Die Predigt kann ich dir wiederholen. So eindringlich hat er gepredigt. Ganz kurz und knapp, aber wir müssen aufhören, auf Menschen zu schauen. Egal, ob es Anbetung ist, egal, ob es Predigt ist, egal, ob es Jugendstunde ist, egal, ob es Hauskreis ist, egal, was passiert, aufhören, auf Menschen zu schauen und auf Jesus schauen. Und ich stand da, habe gesagt, Herr, ich erwarte von den Menschen nichts. Ich habe seine Bücher gelesen, habe seine Bücher zu Hause und ich kenne seine Kommentare. Also, der kann mir nichts geben. Aber Herr, ich möchte ein Wort von dir haben. Sprich du zu mir. Und habe ich gebetet, so sprich du zu mir. Und der hat eine Predigt gehalten, der hat in meinem Leben eingeschnitten. Hat sich gelohnt. Herr, rede du zu mir. Wir müssen zu Jesus durchkommen und dann schlägt's bei uns ein. Dann funktioniert es. Dann kann Gott wirken. Egal was passiert, Herr, rede zu mir. Auch wenn keine Predigt ist, Herr, rede zu mir. Wenn nichts geschieht, wenn du nur mal in die Kirche reinkommst, Herr, begegne mir. Und er wird es tun. Du musst ihn suchen. Nicht die Kirche, nicht den Menschen, nicht die Sache. Ihn suchen. Er muss das Zentrum sein. Geht's um Jesus, dann ist es gut. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns heute Gott die Ehre geben, ihn preisen heute Abend. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt in deine Gegenwart hineinnimmst und dass heute Abend uns um Jesus geht. Und wir möchten Jesus begegnen heute Abend. Dass wir sagen können, du bist der Gott Abrahams, du bist der Gott Isaaks und du bist der Gott Jakobs, du bist auch mein Gott. Ich habe meine eigene Gotteserfahrung. Ich bin durchgebrochen zu der Erfahrung Gottes. Herr, und ich lasse mich nicht von Menschen aufhalten. Ich lasse mich nicht von den Äußerlichkeiten aufhalten. Ich lasse mich von der Tradition aufhalten. Ich lasse mich nicht von Vorstellungen, die ich habe, mich aufhalten. Ich komme einfach zu dir heute Abend und ich will dir begegnen. Segne mich. Halleluja. Wir heilen in der Gegenwart Gottes. Der Herr und ich. Zu dir, Herr, steht mein Verlangen. Wie der Hirsch nach Wasser schreit, so schreit meine Seele Gott nach dir. Herr, hilf, dass wir nicht so lüstern sind wie die Israeliten dort in der Wüste. Wir sind manchmal als Christen lüstern. Wir möchten nur Lust nach dir haben. Verlangen nach dir, Herr. Nicht nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Halleluja. Gott begegnet uns. Der Engel des Herrn geht von einem zum anderen. Danke, Herr. Du vergibst Sünden gerade jetzt. Wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, wird sie schneeweiß. Nur du kannst Sünden vergeben. Danke, Herr. Nur du heilst unser Gebrechen. Und wen du frei machst, der ist recht frei. Du, Herr. Wo du das Haus nicht baust, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Die Stadt, wenn du sie nicht bewachst, erwacht der Wächter umsonst. Das sehen wir in unserem Land. Unser Land ist hoffnungslos, weil es gottlos ist. Danke, Herr, dass wir uns an dir halten dürfen heute Abend. An dir allein. Zu dir allein steht mein Vertrauen. Danke, Jesus. Preis Gott. Danke, Herr. Wir sagen Amen. Amen, danke, Herr. Preis dem Herrn. Halleluja.